Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie sich beteiligen können in den nächsten zwei Stunden. Oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder Sie schreiben uns auch unter Facebook. Und es geht uns um Fleisch essen. Können wir das noch ruhigen Gewissens? Ich meine, es ist längst keine Normalität mehr, sondern für viele auch ein Vorgang, der ethische, ökologische, politische Fragen aufwirft. Wir wollen wissen, wie Sie es halten mit dem Fleischessen. Essen Sie es überhaupt noch? Sind Sie Vegetarier, Vegetarierin oder Veganer? Sind Sie vielleicht auch Landwirt, machen Ihre eigenen Erfahrungen, haben zum Beispiel auch Ihren Betrieb umgestellt? Sind Sie vielleicht Gastwirt, haben dort Erfahrungen gemacht? Wir fragen aber auch, wo denn der Genuss eigentlich bleibt. Ich meine, es gibt fantastische Fleischgerichte, es ist Grillzeit, können wir einfach noch so genießen? Müssen wir uns bei jedem Schnitzel auf eine Diskussion einstellen? Oder ist es richtig, dass unser Fleischkonsum so massiv hinterfragt wird, wie wir es gerade erleben? Essen wird auf jeden Fall auch eine Haltungsfrage, es geht auch um Moral. Es geht um die Frage, darf man Tiere eigentlich überhaupt töten? Gibt es so etwas wie Nutztiere überhaupt? Ist das von vornherein ein falscher Ansatz? Andererseits erleben wir auch natürlich Umweltfragen. Die weltweite Fleischproduktion ist in den letzten Jahrzehnten massiv angestiegen. 25% der Treibhausgase kommen aus der Landwirtschaft. Methan und Lachgas aus Tierproduktion ist auch schädlicher als CO2. Und viele sagen, diese Massentierproduktion, die wir jetzt erleben, die kann so in der Form nicht weitergehen. Wir erleben Debatten um eine erhöhte Mehrwertsteuer, strenge Regeln, was die Massentierhaltung angeht. Also viele Themen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Fleisch essen. Können wir das eigentlich überhaupt noch ruhigen Gewissens? Und ich freue mich über zwei Gäste. Zum einen Hilal Seskin. Sie ist Journalistin, Autorin, studierte Philosophin, Veganerin, lebt in einem Dorf in der Lüneburger Heide, wo sie mit uns auch verbunden ist über Internet. Schönen guten Morgen, Frau Seskin.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns in den nächsten zwei Stunden. Autorin der Bücher Artgerecht ist nur die Freiheit, Hilal Seskins Tierleben oder Landleben von einer, die rauszog, also eine Frau, die aus Frankfurt am Main in die Lüneburger Heide gezogen ist. Und wir sind im Gespräch mit Felix Prinz zu Löwenstein. Er ist Agrarwissenschaftler, Biolandwirt, einer der wichtigsten Ökolobbyisten hierzulande, Vorsitzender des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Und er hat selbst auch ein Familiengut, ist Landwirt in Südhessen und jetzt zugestaltet über ein Studio in Halle beim MDR. Schönen guten Morgen, Herr zu Löwenstein.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Beginnen wir vielleicht, Frau Seskin, mit dem, wo Sie jetzt gerade sind, nämlich auf Ihrem Hof. Das ist ein Hof, wo ein paar Tiere auch leben, aber natürlich nicht geschlachtet werden, sondern was tun die da?
Die Tiere leben. Das sind vor allem alte Schafe, also Schafe, die ich mir irgendwann geerbt habe. Da waren sie noch nicht alt, jetzt werden sie älter. Und ich versuche ihnen einfach zu ermöglichen, ihr Leben so zu leben, wie sie das möchten, dass sie eben in Frieden alt werden können. Gänse, Kaninchen auch. Und für manche Leute ist es irritierend, dass man wie können die denn so alt werden? Die Leute wissen gar nicht, dass Schafe 15 oder 20 Jahre alt werden können, weil sie meistens so früh gegessen werden. Aber es sind Individuen, ganz tolle Tiere und ich habe auch schöne Erfahrungen mit ihnen.
Aber sie werden nicht in dem Sinne genutzt, also sie sind kein Wirtschaftsfaktor für Sie?
Nee, eher umgekehrt. Das, was ich erwirtschafte, fließt dann so in die Schafe sozusagen.
Ja, gut.
Wir müssen sie scheren, weil die so gezüchtet sind. Also das wäre im Sommer zu heiß. Das ist eigentlich auch eine ziemliche Plage für die Kerlchen. Aber ansonsten werden sie, sie kriegen Impfungen, sonst werden sie nicht irgendwie behandelt oder gezwungen.
Mhm. Ansonsten machen sie, pflanzen Sie was an oder was macht Ihr Hof noch so?
Nein, ich habe wirklich nur, also eigentlich will ich ja nur als Schriftstellerin hier leben und habe dann, wie gesagt, die Schafe sozusagen geerbt und übernommen. Ich habe gar nicht die Zeit, jetzt auch noch Garten zu machen. Mein Garten ist völlig verwüstet oder verwildert. So alte Tiere zu pflegen, ist schon ziemlich viel Mühe und dann schreibe ich eben auch noch Bücher und der Rest muss ruhen, sage ich mal.
Kann man sagen, dass Sie ein persönliches Verhältnis zu den einzelnen Tieren haben? Die haben vermutlich auch Namen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die allermeisten haben Namen und ja, das ist interessant, also weil ich meine, ich war ja auch Stadtmensch, ich habe da erstmal gedacht, naja, Schafe, so, ich konnte die gar nicht mal unterscheiden, naja. Und man hat so das Vorteil, dass die, man sieht sie so als Herde, ne? Aber sie sind sehr unterschiedlich, also einige kennen ihre Namen, kommen auch sofort auf Zuruf, obwohl ich sie jetzt nicht locke mit irgendwas, sondern die sind einfach sehr zutraulich. Manche wollen gestreichelt werden, Manche sind zutraulich, aber wollen auf keinen Fall angefasst werden. Es sind sehr unterschiedlich in ihrer Anhänglichkeit, in ihrer Neugier, in ihrem Gruppenverhalten auch. Also klar, es sind Schafe, es gibt so einen allgemeinen Rahmen, aber sie sind wirklich Individuen und sie bringen mir auch, oder sie haben mir nochmal viel deutlicher beigebracht, dass einfach jedes Tier ein Individuum ist, auch wenn man es als Mensch zuerst nicht sieht.
Und die Tiere sterben dann, wie kann man das sagen, natürlichen Todes?
Ja, also ich mache es wie bei anderen Haustieren auch. Ich habe auch schon Euthanasie vom Tierarzt durchführen lassen. Das fände ich jetzt unfair, ein Tier sozusagen mit den Mitteln der modernen Medizin so am Leben zu halten, solange es geht und es dann nicht, also Euthanasie auch. Und ansonsten sterben sie auch einfach so, leider. Was dann immer sehr schwer zu verkraften ist natürlich, wenn man sie schon 12 Jahre kennt oder ja.
Also sind Haustiere, wenn man so will. Die Schafe sind für Sie sowas wie Haustiere, also was Sie so als Haustiere bezeichnen. Dieser Begriff Nutztier, den lehnen Sie ja ab, ne?
Ja, ich finde, Nutztier ist wirklich ein Begriff, den haben Menschen einfach erfunden, um nicht nur einer Sorte von Tieren Namen zu geben, sondern eigentlich einer Benutzungsart. Also es gibt ja Kaninchen zum Beispiel als Kuscheltiere, als Labortiere und als Nutztiere. Und wir sagen einfach, du bist Nutztier, um zu rechtfertigen, dass wir sie in einem Stall halten und dass wir sie töten und essen. Ja? Das macht einfach den Mensch als sozusagen der Mächtigere, der klassifiziert diese Tiere, aber das ist nicht in dem Wesen der Tiere begründet, sondern einfach im, sage ich mal, egoistischen Interesse der Menschen.
Das heißt, sie essen das kein Fleisch aus moralisch, aus ethischen Gründen, nicht aus Gesundheitsgründen oder aus ökologischen?
Nein, also ich bin schon Vegetarierin, seitdem ich 12, 13 war und dann bin ich vor 12 Jahren eben hierher gezogen und habe mir dann mal so, ja, wie soll ich sagen, naiv, also ich habe mir lauter Ökohöfe angeschaut, auch Demeter, bisschen Naturland oder so und ich war einfach entsetzt, weil ich hatte als Städter so die Idee, dass sie da so, ja, wie im Kinderbuch, ne, die wuseln so rum, die Hühner, die legen dann ab und zu ein Ei oder die Kühe. Mir war das alles nicht so klar und als ich dann zum ersten Mal gesehen habe, wie also eine Kuh so halt ununterbrochen noch einen Tag später so geschrien hat, gemut hat, weil man ihr ja das Kalb weggenommen hat. Das macht man ja in der Milchproduktion. Das war auch auf dem Demeterhof. Da habe ich gemerkt, das geht so nicht. Und ich habe, ja, und dadurch wurde ich eigentlich Veganerin, ja, weil ich mich dann immer mehr mit Landwirtschaft halt beschäftigt habe und eben das auch Biohaltung bedeutet, dass man den Tieren etwas wegnimmt, was sie eigentlich nicht freiwillig geben wollen. Ihre Kinder zum Beispiel, ihre Freiheit und so weiter.
Aber oft sind es ja auch Tiere, die gezüchtet worden sind, ne? Über Jahrhunderte eben genau für diesen Zweck, vom Menschen genutzt zu werden.
Ja, aber das ist ja keine Rechtfertigung. Man kann ja nicht, das ist ja sozusagen, wäre ja eine Sklavenhaltermentalität, dass man sagt, ja, ich habe die ja extra dafür gezüchtet. Es sind trotzdem Individuen und übrigens sind alte Haustierrassen, wie man sagt, gar nicht so alt, wie man sich das vorstellt. Das klingt bei uns so, als wären die irgendwie noch von der Arche Noah gekommen oder so diesen Jahrhundert oder 150 Jahre alt. Manchmal während der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts erst. Aber wie gesagt, ist egal. Wir können auch zum Beispiel nicht wir können ja nicht Menschen jetzt in Laboren so züchten und sagen, die nehmen wir jetzt mal als Organlager oder so. Die haben wir ja extra dafür gezüchtet. Nein, auch Eltern dürfen nicht bestimmen, was mit ihren Kindern geschieht. Uns gehören andere Wesen nicht. Das ist egal, ob wir sie nutzen, dann, ob wir sie züchten oder nicht. Sie haben immer das Recht auf ihr eigenes Leben.
Felix Prinz zu Löwenstein, wie gesagt, Agrarwissenschaftler, Biolandwirt, ist jetzt nicht gerade auf seinem Hof, sondern in einem vielleicht etwas sterilen Studio. Also hat nicht einen Blick auf seine Tiere. Sie haben aber Tiere, auch wenn sich Ihr Hof dort Skut Habitsheim in Südhessen im Odenwald eher so auf Ackerbau konzentriert, 130 Hektar. Aber Sie haben auch Viehhaltung, wie ich gelesen habe. 200 Legehennen, 5 Schweine, ist das noch der aktuelle Stand?
Nein, das ist nicht mehr der aktuelle Stand. Aber wir haben vor allem Schafe auch. Ah. Wobei diese Schafe in Kooperation existieren mit einem Nachbarbauern. Der hat die Schafe und wir haben die Flächen. Und bei uns ist in der Fruchtfolge jedes 5. Jahr Kleegras. Das ist für die Fruchtbarkeit der Böden wichtig. Und dieses 5. Jahr Kleegras kommen die Schafe vom Nachbarn und weiden diese Flächen ab.
Also als natürliche Rasenmäher sozusagen.
Aus unserer Sicht, als diejenigen, die den Boden fruchtbar halten, das ist schon mehr, als dass die nur das Kleegras abfressen. Die verstoffwechseln ja das, was sie dort fressen. Deren Organismus, inklusive aller Bakterien, die zu einem solchen Organismus gehören, lebt in Gemeinschaft mit dem Organismus Boden, der da ist, und macht ihn fruchtbar. Das ist für den Biobetrieb ein sehr wichtiger Faktor.
Also ein natürlicher Kreislauf, der da entsteht zwischen Nutztier, ich verwende jetzt mal diesen Begriff, und dem Boden?
Es ist für einen Biobetrieb sehr, sehr viel schwieriger, Bio zu machen, wenn man keine Tiere hat, weil eben diese Nährstoffkreisläufe so wichtig sind für den Biobetrieb und weil eben auch die Bodenfruchtbarkeit, das heißt die Fähigkeit des Bodens aus sich heraus, Pflanzen hervorzubringen, Nahrung hervorzubringen, in der Zusammenarbeit mit dem Tier am besten funktioniert.
Das heißt, Sie haben jedenfalls mit der Schlachtung dieser Schafe und dem weiteren Schicksal dieser Schafe dann später nichts mehr zu tun, aber Sie haben diese Legehennen und Sie haben Schweine, 5 Schweine, richtig, ne?
Ja, die werden dann irgendwann. Ja, also ich hatte das ganz lange, die Legehennen haben wir aufgehört an dem Tag, als das Regierungspräsidium gefunden hat, wir müssen den Eierabpackraum kacheln. Dann hat die Sache für uns aufgehört, weil 200 Legehennen sind per se schon nicht besonders wirtschaftlich. Aber
ist zu wenig, ne?
Um wirtschaftlich. Ja, das macht keinen Sinn. Und die 5 Schweine waren in einem kleinen Häuschen bei uns auf dem Hof eher so eine Freude für alle, die dort vorbeigekommen sind und diese Schweine gesehen haben, aber auch keine wirtschaftlich sinnvolle Größenordnung.
Das heißt, Sie verzichten auf Tierzucht vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, weil es einfach viel größer sein müsste, damit es sich lohnt?
Nein, wir haben sozusagen eine Arbeitsteilung mit diesem Nachbarn. Unsere Spezialisierung ist der Ackerbau. Wir bauen Kräuter an insbesondere. Das ist das, was unseren Betrieb vor allem ausmacht. Und ich glaube, dass heute Landwirte sehr viel mehr, als das früher der Fall war, auf allen Bereichen, nicht nur zwischen Tierhaltung und Pflanzenbau, darauf angewiesen sind, über Betriebe hinweg zusammenzuarbeiten, um ihre wirtschaftliche Existenz organisieren zu können.
Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, wie es Ihren Tieren eigentlich geht. Wie würden Sie es sagen?
Also eine Tierhaltung, können wir es ein bisschen grundsätzlicher angehen? Die Frage ist ja,
gibt es artgerechte Tierhaltung?
Genau,
das ist ja etwas,
Frau
Seskin zum Beispiel.
Der Anspruch des ökologischen Landbaus ist ja eine artgerechte Tierhaltung zu machen. Das heißt, die auf die artgemäßen Bedürfnisse der Tiere Rücksicht zu nehmen. Das ist natürlich immer ein Kompromiss. Die artgerechteste Schweineexistenz ist das Wildschwein, das im Wald herumrennt. In dem Moment, wo sie einen Zaun rummachen, damit das Schwein nicht mehr wegrennt, haben sie eine Einschränkung gemacht. Die Idee der artgerechten Tierhaltung ist, herauszufinden, was sind Bedürfnisse, die so ein Tier von seiner Art her hat. Also ein Schwein, um dabei zu bleiben, wühlt unentwegt, wenn es kann. Das heißt, wenn ich ein Schwein so halte, dass es nicht wühlen kann in irgendwas, dann fehlt dem was. Jedes Tier hat einen Anspruch darauf, Tageslicht, Klima, Wärme, Kälte, Regen erleben zu können. Und das kann ich nicht, wenn ich es in einem hermetisch abgesperrten Stall halte. Bei den Schweinen zum Beispiel, und das habe ich über all die Jahre bei unseren 5 Schweinchen sehr schön beobachten können, ist es so, die koten woanders ab als da, wo sie liegen. Also dort, wo die liegen, in dem Stroh, braucht man nie ausmisten, das ist nämlich immer sauber. Wenn ich jetzt eine Schweinehaltung mache, wo ich einen Vollspaltenboden habe, durch den der Kot nach unten fällt und das Schwein liegt auf diesem Vollspaltenboden aus Beton und ist ständig diesen Ausdünstungen ausgesetzt, dann ist das nicht der Art eines Tieres angemessen, dass eben da einen sehr feinen Unterschied zwischen rumliegen und abkoten macht. Also das sind solche Annäherungswerte, durch die wir diese artgerechte Tierhaltung definieren. Und durch die diese Haltungsverfahren dann gemacht werden.
Frau Seskin, wenn Sie das hören, dann könnte man ja sagen, es gibt schon viele Nutztiere, ich bleibe mal bei dem Begriff, in Deutschland, die weitestgehend artgerecht gehalten werden, die nicht leiden müssen, oder?
Das hat ja Herr zu Löwenstein gar nicht gesagt. Also er hat ja beschrieben, was sozusagen ganz schlimm ist, und hat auch gesagt, dass man versucht, Kompromisse zu finden, dass man versucht, sich anzunähern. Ne? Und da muss man schauen, wie weit kommt man in dem Versuch? Ist das dann überhaupt, ist das noch wirtschaftlich? Also 200 Hennen ist zum Beispiel was ganz anderes für die Tiere, als wie es sonst im Biolandbau ja auch ist. Oder also da dürfen in einer Halle mehrere Tausend trotzdem gehalten werden. Ich glaube, 2.000 oder 3.000 sind es dann. Da können die Tiere auch gar keine Gruppen mehr bilden. Die haben einen anderen Sozialstress, weil die einander nicht erkennen. Also die wirtschaftliche Tierhaltung kommt gar nicht besonders nah an die Bedürfnisse der Tiere ran in diesen Kompromissen. Da muss man fragen, wieso überhaupt Kompromisse? Das Tier hat überhaupt keinen Grund. Also welches Recht haben wir vom Tier, Kompromisse zu fordern? Das Tier hat nichts davon. Zum Beispiel ein Schwein, egal, auch wenn es wühlen darf, was übrigens auch selten ist, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Biohaltung, da haben Tiere Schweine Freilauf, aber das ist dann auch wieder so mit bisschen Stroh auf Zement und so. Das ist nicht einfach, dass sie draußen auf der Wiese rumlaufen. Ja? Ein Schwein werden ja immer die Kinder weggenommen und die werden geschlachtet. Ja? Das ist der einzige Grund, warum Menschen, jetzt außer wie Herrn zu Löwenstein mal, dass man die angucken will, aber ansonsten aus wirtschaftlichen Gründen, es ist nur das Fleisch. Und damit nimmt man den Tieren immer das Leben. Und das ist trotzdem, auch wenn das Tier vorher hätte wühlen dürfen, ich sag mal konjunktiv, ist es trotzdem eine, man nimmt dem Tier etwas ganz, ganz Wesentliches. Mhm. Es will leben. Das ist der biologische gemeinsame Nenner von uns allen.
Das heißt,
deswegen ist die grundsätzliche Frage, also Frau Seskin, selbstverständlich kann man nicht über Nutztierhaltung reden, wenn man der Meinung ist, dass man Nutztiere gar nicht haben darf, dass man Tiere nicht nutzen darf. Das ist jetzt eine Grundsatzentscheidung, die wir der Diskussion vorschalten müssen. Wenn wir nicht uns auf den Standpunkt stellen können, dass man selbstverständlich für sich persönlich die Entscheidung treffen kann, vegan oder vegetarisch zu leben, aber trotzdem andere die Entscheidung treffen können, Fleisch zu essen, wenn wir nicht voraussetzen, dass wenn man die dass man unterstellt, dass der Mensch eben in einer Nahrungskette lebt, in der in der Natur immer eins das andere aufisst, deswegen berechtigt ist, auch Tiere zu nutzen, dann brauchen wir natürlich nicht über Tierhaltung reden, da haben Sie völlig recht. Dann wäre aber die Diskussion an dieser Stelle auch beendet und wir könnten uns irgendwas anderem zuwenden. Wenn wir aber...
Nein, aber der Titel der Sendung ist ja, können wir noch ruhigen Gewissens Tiere essen? Wir reden nicht darüber, welche Tierhaltung ist gut, sondern können wir Tiere essen? Da geht es ja ganz wesentlich um den Tod. Also ohne ein Tier vorher zu töten, will, glaube ich, niemand ein Tier essen. Also Richard Brecht hatte mal so ein Gedankenspiel vorgeschlagen, einem Philosophen, ja, ob man vielleicht ein Bein amputiert und das legt man auf den Grill. Da ist jeder entsetzt. Es geht schon um den Tod und da muss man drüber reden, finden wir es in Ordnung oder nicht.
So ist es.
Ich würde sagen, ein fühlendes Wesen, das Leben will, zu töten, ohne dass ich Not habe, also jetzt ein Bär greift mich im Wald an oder ich wohne auf einer einsamen Insel, wo es nur Fische gibt, keine Frage, darüber reden wir nicht. Aber wir leben im Luxus, wir haben ganz viel wunderbare Feldfrüchte, wir können uns wunderbar gesund und abwechslungsreich anders ernähren. Dürfen wir andere fühlende Wesen töten, nur weil die Tradition sagt, leg das Bein auf den Grill? Und da würde ich eben sagen, nein.
Was es geht, ist natürlich auch eine lange Kulturgeschichte des Tieretötens beim Menschen. Das geht ja wirklich schon bis zu den Ursprüngen zurück. Und soweit ich weiß, Nutztiere werden seit 10.000 Jahren gehalten. Sie sind auch Grundlage einer kulturellen, gesellschaftlichen Entwicklung immer gewesen. Ist das denn realistisch, tatsächlich so etwas jetzt einfach abschneiden zu wollen und zu sagen wollen, jetzt in dieser modernen Gesellschaft, da verzichten wir komplett auf Tiere als Nutztiere, als Quelle auch für Fleisch zum Essen?
Die Menschen haben ja nicht vor 10.000 Jahren angefangen, Nutztiere zu halten, weil sie plötzlich auf die Idee gekommen wären, Tiere zu essen, was sie vorher nicht gemacht hätten. Sondern die haben ja vorher auch Tiere gegessen, die sie halt gejagt haben. Und irgendwann haben sie festgestellt, erstens ist es sehr viel einfacher, wenn ich dem Tier nicht ständig durch den Wald hinterherrennen muss, sondern wenn ich es vor der Haustür habe.
Da gewinne ich Zeit, auch für anderes.
Ja. Und zweitens war das ja der Moment, wo auch der Ackerbau begonnen hat, wo man aufgehört hat, nur irgendwelche Ähren zu sammeln von Wildgräsern, sondern wo man begonnen hat, eben anzubauen, um ein leichteres Leben zu haben. Und das ist der eine Punkt. Also das gehört zum Menschen, seit es ihn gibt, dazu, dass er auch Tiere isst. Die zweite Sache ist, Sie haben recht, Frau Seskin, wir haben hier vor der Haustür relativ viel Möglichkeiten, Ackerbau zu betreiben. Wir haben aber sowohl in Deutschland als auch erst recht weltweit ungefähr 2/3 der Landwirtschaftsfläche, das heißt der Fläche, wo Nahrung entsteht, die wir überhaupt nur über das Tier nutzen können. Das ist Grünlandfläche. Und aus Gras können wir Menschen keine Nahrung für uns gewinnen, außer auf dem Umweg über das Tier.
Frau Seskin, wollen Sie kurz noch dazu etwas sagen? Wir würden gerne die Diskussion dann auch natürlich weiten. Wir sind ja eine Sendung mit Hörerinnen und Hörern. Vielleicht kurz noch dazu.
Aber die Frage war ja auch an mich gerichtet,
natürlich,
glaube ich,
nur,
dass Sie mich gefragt haben, wie ist das historisch? Ne? Da hatten Sie ja mich gefragt eigentlich. Und da würde ich nur kurz sagen, also Gewalt, Hierarchie, Raub, Unterwerfung hat auch immer zur Geschichte des Menschen gehört. Und ich verstehe schon die Geschichte der Moderne als eine des Fortschritts, als eine des zunehmenden Gewaltverzichts. Also die Menschen haben früher auch andere Menschengruppen überfallen und teilweise aufgegessen und versklavt und verschleppt und vergewaltigt. Ich meine, ja, das kann man eine Tradition nennen. Teilweise wussten die Leute es auch nicht anders. Aber wir müssen das heute nicht mehr machen. Und was das Grünland angeht, würde ich sagen, das ist doch ziemlich anders. Also ein Großteil der Fläche, die weltweit, die als Ackerfläche genutzt werden kann, benutzen wir zum Anbau von Getreide und auch von eiweißhaltigen Früchten, die wir sehr gut direkt den Menschen zur Verfügung stellen könnten, als sie erstmal über den Trog der Tiere sozusagen zu verschwenden. Denn die allermeisten Tiere, von denen die Leute sich heute ernähren, die essen ja nicht Gras. Die werden ja zugefüttert, die essen Getreide und Soja. Und das könnten wir Menschen auch direkt nutzen, auch viel mehr Menschen ernähren.
Hilal Seskin ist bei uns, Journalistin, Autorin, studierte Philosophin. Bei uns ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern auf ihrem Hof in der Lüneburger Heide über Internet zugeschaltet. Und Felix Prinz zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler und Biolandwirt, Öko. Lobbyist, wir wollen wissen, wie es ist mit dem Fleischessen. Können wir das eigentlich nach ruhigen Gewissens angesichts der Umweltdebatten? Aber wir haben es eben auch gehört angesichts grundsätzlicher Fragen. Essen Sie Fleisch? Wie oft? Sind Sie Vegetarier? Wann sind Sie es geworden? Unter welchen Umständen? Sind Sie vielleicht doch Veganer oder was man ja auch Flexitarier nennt? Also wenn man vielleicht doch mal einfach wechselt immer wieder. Woher beziehen Sie Fleisch? Worauf achten Sie beim Fleischkauf, wären Sie bereit, auch deutlich mehr auszugeben, zum Beispiel für Biofleisch? Oder sind Sie eben der Meinung, wie wir es gerade von Hilal Seskin, Journalistin, Autorin, gehört haben, die uns zugeschaltet ist über Internetleitung in ihrem Dorf in der Lüneburger Heide, dass man Tiere überhaupt nicht töten sollte, dass der Mensch dazu kein Recht hat? Also damit ist die Fleischfrage auch grundsätzlich beantwortet. Auch Felix zu Löwenstein ist bei uns, Agrarwissenschaftler, Ökolobbyist, der ein paar Tiere auf seinem Hof hält, aber eben sagt, es gibt so etwas wie artgerechte Haltung. Und wir wollen darüber mit Ihnen diskutieren. Bei Facebook zum Beispiel auch Marvin Nemitz schreibt, ethisch vertretbar Fleisch zu essen ist nicht nur möglich, sondern für Tierwohl, gesunde Ernährung und das Klima auch nötig. Dazu nötig ist ein Leben der Tiere in größtmöglicher Freiheit, ein langsames, gesundes Wachstum, schnelles und schmerzfreies Töten und ein gemäßigter, bewusster Konsum. Und Ingrid Glodde schreibt, wenn Menschen Tiere so respektlos behandeln und die Politik das alles befördert und nichts dagegen unternimmt, wird sich nichts ändern. Aber ich kann etwas ändern. Ich suche mir Fleischer, die Tiere von kleinen Bauernhöfen im Brandenburger Umland, also damit bezieht sich offenbar auf Berlin, beziehen und kaufe nur dort mein Fleisch. Enrico Stiel schreibt bei Facebook, bei den Haltungs- und Transportbedingungen muss was getan werden, klare Sache, da trauen sich Politiker aber nicht dran. Globalisierung und so, Pünktchen, Pünktchen. Und am Telefon ist Stefan Itter, er ist Biobauer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe an aus Niedenstein-Kirchberg, das ist ein kleines Dorf in Nordhessen, in der Nähe von Kassel.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben Tiere?
Ich habe Tiere. Ich bewirtschafte einen Biobauernhof. Hallo Herr Löwenstein, auch einen Naturlandbetrieb. Mit Tierhaltung, also Galloway-Rinder, bunte Bentheimer Mastschweine, Legehennen.
Wie geht es Ihren Tieren?
Denen geht es gut. Die haben noch kein Frühstück gekriegt. Also das ist jetzt das, was ich jetzt eigentlich gleich tun müsste. Ich habe mich gemeldet, weil ich seit 15 Jahren den Betrieb bewirtschafte und versuche seit 15 Jahren auf unterschiedlichen Wegen das Fleisch der Tiere zu vermarkten, oder ich tue es auch. Habe eine sehr schöne Kooperation mit einem Metzger und einem Restaurant in Kassel, wo es uns sehr gut gelingt, zu sagen, Fleischessen ist möglich, wenn es eine kultivierte Form annimmt. Und dieses Kultivierte beginnt eben bei mir, geht über den Metzger und endet beim Koch und endet eigentlich beim Gast sozusagen. Wenn er es auf dem Tisch hat, auf dem Teller und das genießt und sich dessen bewusst ist, dass das wirklich mein Tier war und es hat gelebt und hat auch Glück empfunden, musste sterben, damit man das Stück Fleisch essen kann. Also diesen ganzen Prozess, der dranhängt, den zu vermitteln, dass ist sozusagen eigentlich die wesentlichere Aufgabe für mich als Biobetrieb, als jetzt die Tiere zu halten. Das ist eigentlich nicht so aufwendig.
Aber Fleisch sollte ein Luxusprodukt sein und auch ordentlich was kosten, damit eben Tiere respektvoll behandelt werden?
Den Begriff Luxus würde ich da weglassen, weil es dann sofort wieder dahin geht, dass sich ja dann bestimmte gesellschaftliche Gruppen das tolle Fleisch nicht mehr leisten könnten. Ich würde eher in Richtung gehen, Sonntagsbraten, also dieses, dass es eine Zeit gab, also eine Epoche in Deutschland, wo es halt einfach zu teuer war, täglich ständig Fleisch zu essen. Und es gab halt den Sonntagsbraten, wo es was ganz Besonderes war und wo das sozusagen traditionell klar war, dass da viel dranhängt. Das eine Projekt, was ich gerade beschrieben habe, das ist so seit mehreren Jahren für mich wichtig. Das andere Projekt, von dem ich ganz gerne kurz erzählen würde, sind die Hoffahrten mit der Sarah Wiener Stiftung. Da geht es darum, Kinder damit zu konfrontieren mit diesem Thema. Also wo kommen die Lebensmittel eigentlich her und wo kommt eben auch Fleisch her? Das heißt, da kommen mehrere Male im Jahr Kinder auf meinen Betrieb, die sonst nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Und da erlebe ich viele, viele spannende Momente, wenn ich den Kindern, ich versuche denen möglichst wenig zu erzählen, sondern die sollen sich das einfach angucken und die begreifen dann schon, dass das hier kein Zoo ist oder sonstiges, sondern dass das Landwirtschaft ist und dass das Tiere sind, die dann auch gegessen werden können. Und das ist eine riesige Aufgabe, den Moment so zu gestalten, dass die nicht erschrecken, aber dass die merken, das bedeutet was. Also das ist nicht mal eben, dass es eben ganz automatisch, wie man das im Supermarkt kennt, steril und ohne jeden Kontext zu kaufen ist, sondern da hat ein Tier für gelitten. Also das zu vermitteln, ohne dass ich sagen möchte, bitte esst kein Fleisch mehr. Darum geht es nicht, sondern Fleisch essen ist dann aus meiner Sicht legitim, wenn man auch eine gewisse Demut sozusagen mitschwingen lässt.
Stefan Itter, Biolandwirt aus dem Norden Hessens. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja, sehr und gerne. Sie werden jetzt vermutlich gleich wieder zurück in die Direktvermarktung gehen, in Ihren Hofladen oder wie geht's?
Der öffnet um 10, genau.
Um 10, dann haben Sie noch eine halbe Stunde vielleicht für einen kleinen Kaffee. Vielen Dank. Ja. Für den Anruf. Und Hilal Seskin, Felix zu Löwenstein, vielleicht an Sie beide auch dieser Aspekt der Entfremdung des Städters tatsächlich von der Landwirtschaft, von der Art und Weise, wie eben mit Nutztieren umgegangen wird. Frau Seskin, Sie sind ja umgezogen von Frankfurt am Main, wo Sie lange gelebt haben, wo Sie groß geworden sind, soweit ich weiß, aufs Land. Und dort kam ja für Sie der Moment des Umdenkens. Ist das auch ein Stadt-Land-Problem, der Umgang mit diesem Thema?
Ich weiß es nicht genau. Herr Itter hat ja eben auch beschrieben, wie dieser Moment ist, wenn die Kinder das realisieren, ne, dass das Tiere sind, die geschlachtet werden. Es gibt ganz oft im Leben von Kindern, auch von Stadtkindern, dass wenn sie so 4, 5 sind, oft ist das so eine Phase, wo die auch mal fragen, was ist denn das und was war das und wieso sieht das Brathuhn so aus wie ein Huhn? Ja? Und das ist interessant zu sehen, wie die Erwachsenen damit umgehen. Viele Eltern lügen in dem Zusammenhang oder sie erziehen den Kindern, das muss so sein, sie erziehen die Kinder um. Also ich will nicht sagen, dass Kinder automatisch irgendwie ganz friedliebend bei Tieren sind oder so, aber ganz viele erschrecken tatsächlich, wenn sie verstehen, dass das mal ein Tier war. Und da erziehen wir einfach Kinder in das Fleischessen auch rein. Ich denke, diesen Moment des Erschreckens gibt es sozusagen nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt, wenn das Kindern bewusst wird. Und umgekehrt würde ich sagen, also so sympathisch mir das irgendwie auch war, wie Herr Itter seine Bemühungen beschreibt, aber ich finde, das ist eben auch Entfremdung zu sagen, ja, Demut gegenüber dem, dass das Tier dann gestorben ist. Herr Itter hat es ja in der Hand. Er könnte es den Tieren ersparen. Wissen Sie, er sagte auch, ja, da hat ein Tier für gelitten, da müssen wir sozusagen dankbar sein. Das Wort hat er jetzt nicht verwendet, aber ich nehme es jetzt mal. Da klang eine Dankbarkeit raus. Wir müssen den Tieren das nicht antun. Ja? Es gibt keine Zwangsläufigkeit. Wenn man als Mensch erkennt, also wir sind ja mündige Menschen, wir gestalten so viel von unserer Welt. Wenn wir merken, das ist ein Leid, da empfinde ich Demut, da habe ich jemanden für getötet, das ist alles irgendwie schwierig und heikel. Dieses Gefühl fürs Heikle hat ja aus den Itters Worten gesprochen. Dann würde ich sagen, dann entscheiden wir uns dann einfach zu sagen, nein, wir machen es nicht.
Aber wenn
das wäre dann für mich wirklich kultiviert.
Ja, wenn man jetzt für diese ganz grundsätzlichen Haltung, dass man Tiere nicht töten sollte, nicht töten darf, einfach mal vielleicht einen Schritt zurückgeht und angesichts der weit verbreiteten Massentierhaltung, die ja nun, ja, ich glaube, 85-90% der Viehzucht in Deutschland ja auch ausmacht, bis hin zu einem Biobetrieb, der dann doch respektvoller nach den allgemeinen Regeln mit Tieren umgeht, dann haben wir doch schon aus Ihrer Sicht durchaus einen Fortschritt erreicht, oder?
Na, eigentlich, wenn man sich die Biohaltungsbestimmung anschaut, dann sind die gar nicht so viel besser. Also wir stellen uns das jetzt so vor wie einen freundlichen Betrieb und es werden jetzt sicher auch einige Leute anrufen, weil die freundlich mit ihren Tieren und behutsam umgehen. Aber auch Bio ist zumeist doch Massentierhaltung. Es muss unter ökonomischen Gesichtspunkten auch effizient und schnell und viel auf relativ beschränktem Platz und in überschaubarer Zeit und mit überschaubarer Arbeitskraft erwirtschaftet werden. Das ist nicht so freundlich, wie man denkt. Und es gab, jetzt habe ich die genauen Daten nicht dazu, aber die Albert-Schweitzer-Stiftung hat das auch veröffentlicht. Es gab eine Studie zum Thema Umgang in Schlachthöfen. Also wir sprechen immer von Massenschlachthöfen, dass sie sehr grausam sind. Das ist erwiesen. Aber die kleinen Landschlachter sind eben auch nicht unbedingt besser. Es kamen wahnsinnig viele Tierschutzverletzungen, gerade auch in kleinen Schlachthöfen vor. Ich weiß nicht, was das für eine Art von, ja, wir haben da so ein harmonisches Bild, dass wir denken, wenn es kleiner ist, so quasi vorindustriell, dann ist das freundlich. Nein, übrigens auch in vorindustrieller Zeit, die Tierschlachtungen waren grausam. Es waren furchtbare Szenen bei dem Schweineabstechen und so. Das ist auch nicht harmlos und friedlich.
Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter Facebook oder unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Fleisch essen, darum geht es uns. Können wir das eigentlich nach ruhigen Gewissens angesichts der Umweltdebatten, aber offenbar auch angesichts ganz grundsätzlicher Debatten um Moral, Ethik und auch Kulturgeschichte, wo es ja auch viel um Nutztierhaltung geht und im Umgang damit. Hans-Joachim Antweiler ruft an aus Wörthsee in Bayern. Schönen guten Morgen.
Ja, grüß Gott, guten Morgen. Also ich selbst habe getötet und als Jugendlicher und weiß, was es heißt, dem Tier das Leben zu nehmen. Und soweit Menschen Gewissen haben, sich dem zu stellen, in ein Schlachthaus zu gehen oder zu einer Hausschlachtung zum Bauern und dort zuzusehen, was geschieht. Und wenn mich ein Henker fragt, ob ich erschossen oder gehängt werden möchte, dann ist er human. Und dennoch ist das eine grauselig und das andere blutig. Und die Todesangst der Tiere ist allemal auch im zellulären Fleisch, im Muskelfleisch, welches ja zwei Gesetzesreligionen mit dem Schächten zu vermeiden suchen. Die Frage, ob wir Vegetarier werden sollen, verneine ich, denn der Mensch muss aus seiner Herzenserfahrung heraus handeln. Und wenn er diese Triebhormone braucht, die er über den Adrenalinausschuss in der Todesangst auch ins Muskelfleisch gehen, dass ihn das pusht, also manche sagen, Fleisch ist geil, dann muss er dem entsprechen. Er muss immer seiner inneren Wahrheit nachleben, der Mensch. Und die mosaischen Schöpfungsmythen im Urzustand sagen, dass die Menschheit ehedem von den Früchten des Feldes oder der Bäume lebte. Da steht nichts von Töten drin. Ich möchte auch noch hier den Weißkitteln ans Herz legen, nicht eine Falschmeldung in den Medien zu verbreiten, dass krank wird, wer kein Fleisch isst und eine geringere Lebenserwartung hat. Ich bin 45 Jahre Vegetarier und meine drei Kinder sind gesunde Menschen. Also hier ist es auch abzuwägen, ob wieder eine Fleischindustrie gedeckt wird oder ob
die
Menschen
Kinder,
die Freiheit selbst zu entscheiden.
Ihre Kinder durften auch frei entscheiden, ob sie Fleisch essen oder nicht?
Also wenn ich ein Fuchsjunge geworden bin, dann werde ich genährt von meiner Füchsenfamilie. Ja, diese Kinder, und das nenne ich Schicksal, sind eben in eine Familie geboren oder haben sich Eltern ausgesucht. Wobei meine Enkel jetzt von der Tochter einen Vater haben, der Fleisch isst, und da können sie entscheiden. Also Zwang ist auf jeden Fall abzuraten, denn alles, was aus Zwang geschieht, geschieht nicht aus Liebe. Das ist ganz klar.
Hans-Joachim Antweiler aus Wörthsee in Bayern. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wünsche noch ein schönes Wochenende. Und Felix zu Löwenstein, wir sind da offenbar bei sehr grundsätzlichen Fragen, was das Töten von Tieren angeht. Also, gibt es so etwas wie ein respektvolles Töten von Tieren?
Ja, das ist ja, wenn vorhin Frau Seskin angesprochen hat, die zivilisatorische Entwicklung des Menschen, dann teile ich das mit ihr, diese Sichtweise, nur kommen wir zwei zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Frau Seskin sagt, die zivilisatorische Entwicklung führt mich zu der Erkenntnis, dass die Tiere eigentlich gleichwertig sind wie Menschen, und so wie ich nicht andere Menschen umbringen soll, um sie aufzuessen, soll ich auch keine Tiere umbringen, um sie aufzuessen. Meine Schlussfolgerung ist eine andere. Die zivilisatorische Entwicklung sagt mir, ich erkenne, dass ich auch dem Nutztier als Mitgeschöpf Respekt schulde und eben auf sein artgerechtes Verhalten, darüber habe ich vorhin gesprochen, Rücksicht zu nehmen habe. Sie sagt mir darüber hinaus, dass ich nicht als Menschheit, und zwar als erwachsene, also in der Zahl wachsende Menschheit, nicht beliebig viel Fleisch essen kann, weil das die Ressourcen des Planeten nicht hergeben. Und daraus resultieren diese ganzen anderen, dann auch bis ins Politische gehenden Überlegungen. Zu dem ersten, zu dem respektvollen Umgang mit dem Tier gehört auch die Frage der Schlachtung. Und es ist so, dass auch sehr viele Biotiere in ganz normalen Schlachthöfen geschlachtet werden, weil es keine anderen zur Verfügung gibt. Wir sind dabei, der am Verband, dem Herr Itter angehört, der Naturlandverband, hat das versucht, in Richtlinien zu fassen, zu definieren, wie muss ein Tier geschlachtet werden, um unnötiges Leiden zu verhindern. Was dann, das kam bei Herrn Antweiler ja auch gerade heraus, auch eine Rolle spielt für die Art, für die Qualität des Fleisches. Insofern hat das ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt. In Fleischfabriken, in denen Tausende von Tieren in enorm kurzer Zeit umgebracht werden, sind solche Voraussetzungen nicht erfüllbar. Da müssen wir was ändern. Das Drama ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten überall kleine Schlachthöfe geschlossen haben, kommunale Schlachthöfe geschlossen haben und damit uns die Möglichkeit genommen haben, da direkt als Bauern darauf Einfluss zu nehmen. Ja. Das ist ein wichtiges Thema, an dem wir da dran sind.
Felix Löwenstein ist bei uns, Agrarwissenschaftler, Biolandwirt, und Hilal Seskin, Journalistin, Autorin, studierte Philosophin, die in einem Dorf in der Lüneburger Heide einen Lebenshof betreibt. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Gnadenhof hat man früher, glaube ich, dazu gesagt, ne, Frau Seskin. Lebenshof, das ist der Begriff, den Sie verwenden für die Tiere, die bei Ihnen dort alt werden dürfen. Darüber reden wir auch noch, aber ich würde ganz gern auch nochmal eine Telefonnummer erwähnen, die wichtig ist für unsere Hörerinnen und Hörer, nämlich 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir besprechen bis 11 Uhr, da haben Sie noch Zeit mit uns zu diskutieren und auch Ihre Meinung zu sagen. Die Frage tatsächlich, Fleisch essen, können wir das eigentlich noch ruhigen Gewissens angesichts der vielen Debatten um Massentierhaltung, um ökologische Fragen, aber auch moralische Fragen, die uns beschäftigen. Die Frage, darf man zum Beispiel überhaupt Tiere töten? Was Hilal Seskin, die Journalistin und Autorin, sagt, dass man es nicht darf. Felix zu Löwenstein ist bei uns, der sagt, das darf man schon, unter bestimmten Bedingungen. Ein Mann, der die Ökolandbranche in Deutschland vertritt, als Ökolobbyist, als Vorsitzender des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Also viele grundsätzliche Fragen. Ich freue mich auch, wenn Landwirte, Landwirtinnen anrufen oder Gastwirte, Fleischer, Metzger, wie ihr Verhältnis zu diesem Thema ist. Und am Telefon ist Brigitte Schumacher aus der Großstadt, aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Aus der Großstadt in Berlin, ja. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Entschuldigung. Ich möchte noch mal einen ganz klitzekleinen anderen Aspekt, nämlich die Form unserer Menschwerdung. Wir sind ja Tiere. Wir gehören zu den Tieren. Punkt eins. Punkt zwei ist, so wie es heute die Wissenschaft beschreibt, der Biochemie, alles, was dazugehört, ist das, was sich in unserem Kopf befindet, diese kleine Erbse hat sich irgendwann entwickelt und ist zu dem geworden, was wir heute Hirn nennen, als Homo erectus anfing, Fleisch zu essen. Vorher war es eine Erbse. Sprich, das Hirn ist gewachsen, zu der Zeit hat angefangen, sich zu entwickeln, zu größern, was dann auch irgendwann zu unserem Bewusstsein geführt hat. Wobei wir bis heute nicht wissen, ja, was es eigentlich ist.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der Mensch braucht das tierische Eiweiß. Es ist nicht zu kompensieren, schon vielleicht gar nicht mit Soja. Und wenn ich sehe, welche Landvernichtung durch Soja stattfindet, dann wird mir speiübel, genauso wie mir von der Massentierhaltung speiübel wird. Das andere ist, wir haben noch ein biologisches, neurobiologisches Signal in uns, und das heißt Appetit. wenn mir mein Körper, mein Hirn sagt, du hast Appetit auf Fleisch, dann braucht mein Körper irgendetwas, was in dem Fleisch drin ist, und es ist meistens dieses Protein. Das heißt auf der anderen Seite, ich kann monatelang ohne Fleisch leben, und das tue ich auch, weil ich keinen Appetit darauf habe, sprich mein Körper es nicht braucht. Und uns ist in der Massentierhaltung den Menschen eingeredet worden, so wie die Lebensmittelindustrie alles einredet, was wir angeblich brauchen, was der pure Schrott ist. Wir sollten anfangen, auf uns zu hören, insgesamt, was wir brauchen und was wir nicht brauchen, auf unseren Körper zu hören, ja, alles, was damit zusammenhängt. Und sollten vielleicht mal auch so ein kleines bisschen von der Hysterie, die mit der ganzen Geschichte verbunden ist, mal ein bisschen wieder loszulassen.
Ja, Frau Schumacher, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Brigitte Schumacher aus Berlin. Und am Telefon ist Martina Wettendorf, ebenso aus Berlin, ebenso aus der großen Stadt. Sie sind Vegetarierin, wie mir meine Kollegin im Vorfeld gesagt hat. Das heißt, sie verzichten komplett aus Fleisch, aufs Fleisch?
Ja, absolut.
Warum?
Weil ich, als ich selber 6 Jahre alt war, habe ich Verwandte auf dem Land besucht. Und da habe ich einen Mittagsschlaf gemacht und gehört, bin ich aus dem Schlaf hochgeschreckt, weil ich gehört habe, wie einem Huhn der Hals umgedreht wurde. Und dieses Huhn hat so geschrien und dieser Schrei erschien mir so menschlich. Und mit 6 Jahren habe ich verstanden, dass das Tierleid genauso furchtbar ist wie das Menschenleid und dass das kein Tier möchte. Und da wollte ich eigentlich schon kein Fleisch mehr essen. Das war damals natürlich nicht möglich, weil mein Vater ein großer Fleischesser war und wahrscheinlich noch ist. Aber dann seit meiner Jugend bin ich praktisch Vegetarierin. Und ich habe einen Vorschlag für die Fleischesser unter uns. Denn es gibt sehr viele Menschen,
das ist die Mehrheit. Das ist die Mehrheit in Deutschland immer noch.
Ja,
ne?
Ja, genau.
90% der Deutschen essen Fleisch. Und zwar durchschnittlich 60 Kilo im Jahr. Also es ist immer noch ein sehr, sehr hoher Konsum hierzulande.
Ja. Wenn ich das kurz sagen darf, bitte. Fundamentalismus ist meiner Meinung nach nicht nötig. Diejenigen, die gern den Geschmack mögen, können dies meiner Meinung nach auch weiterhin in Maßen essen, können das Fleisch weiterhin in Maßen essen. Massentierproduktion in lichtlosen Stellen ist natürlich vollkommen unmöglich. Und mein konkreter Vorschlag lautet folgendermaßen. Es ist sehr wichtig, dass man, also ich habe schon von vielen Menschen gehört, dass sie gar nicht darüber nachdenken.
Legen Sie los mit Ihrem Vorschlag.
Genau. Der Vorschlag ist, dass man sich zutiefst bewusst macht und auch Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit empfindet für dieses Stück Fleisch, für dieses Tier, was auf unserem Teller gelandet ist, indem wir uns klar machen, dass die Tiere, genau wie wir Menschen, dass die Tiere unsere Mitgeschöpfe sind und nicht leiden wollen und glücklich sein wollen.
Also bewusster.
Dass dieses Tier also sein Leben gelassen hat. Genau.
Ja, bewusster
und
essen.
Den Akt, genau, das ist das Erste. Und den Akt des Fleischessens und die Stärke, die Fleischesser aus dem Fleischkonsum beziehen, hier sollte meiner Meinung nach dazu genutzt werden, dass wir Menschen, denn wir Menschen sind dazu in der Lage, die Bedingungen der Tiere, die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern. Das können die Tiere leider nicht selbst tun, weil wir sie einzeichnen und quälen und töten.
Ja.
Und darum sollten wir Menschen diese Stärke, die aus dem Fleischkonsum ja angeblich erwächst,
Frau Wettendorf, die Botschaft ist, glaube ich, Botschaft ist, glaube ich, angekommen. Wir haben noch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer. Wir haben die Botschaft tatsächlich vernommen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich muss ja einfach an der Stelle einhaken, weil wir noch sehr, sehr viele Anrufe haben. Ich danke Ihnen sehr und grüße recht herzlich nach Berlin, wünsche ein schönes Wochenende und freue mich auch über den Anruf von Frank Linnau aus Oderberg. Unweit von Berlin,
hallo.
Wie ich vermute.
Klasse.
Yeah.
Folgendes. Über die Kollateralschäden brauchen wir uns nicht mehr unterhalten. Die sind vollkommen klar und die finde ich natürlich auch schrecklich. Gut, jetzt gehe ich weiter. Sage, ich habe ein Gebiss, das ein sogenanntes Allesfressergebiss ist. Also das heißt, im Gegensatz zum Fuchs oder irgendwie sowas, ich kann eben auch kauen. Deswegen bin ich natürlich genauso Pflanzen- wie auch Tieresser. Und bei den Tieressern können wir jetzt Folgendes sagen. Ich bin selbst, also praktisch und erlebt habe ich erfahren, man muss töten vorher. Ich finde, dass man jedes Tier, was man essen will, mindestens einmal getötet haben muss. Ich selbst habe das auch praktiziert in unserer Szene und es war sehr interessant zu sehen, Leute dann auf einmal aufgefordert werden, wenn wir rumgegangen sind, haben gesagt, hast du Lust auf Hühnchen? Ja, gebacken oder gekocht, haben wir dann noch gefragt. Und dann nachher haben wir sie in den Nebenraum gezogen und da habe ich dann meinen Umzugskarton aufgemacht und dann haben ihn quicklebendige, junge, männliche, schlachtfertige Hühnchen angeschaut. Und dann sollten sie also töten und dann essen. Insofern, also ich habe das in jeder Form erlebt, ich habe das bis zum Schwein und bis zum Schaf hoch erlebt. Ich finde, es ist wichtig, dass Menschen, die sich erlauben, Fleisch zu essen, auch mindestens einmal ein Tier getötet haben sollten. Ja. Was sie auch essen. Ja. Das ist das eine, was ich für mich wichtig finde.
Das zweite?
Und was durchaus wirksam sein kann. Dann kommt das zweite. Wenn ich zum Beispiel Fleisch kau, auch eine ganz wichtige Sache, umso länger ich ein Fleisch kau, umso fader wird es im Geschmack, im Gegensatz zu pflanzlicher Kost. Die reift an Geschmacksfähigkeit. Getreide genauso wie irgendwelche Grünkost. Das ist noch etwas, was ich sehr wichtig finde. Das sollten die Leute mal probieren. Kau mal lange ein Fleisch und dann merkst du, dass das Fleisch an und für sich selbst schmacklos ist.
Frank Lenau, ich danke, ich muss an der Stelle einhaken. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich glaube, das ist auch angekommen. Frank Lenau aus Oderberg, der also, wie auch so einige Anrufer und auch einige Kommentatoren sagen, zumindest das Bewusstsein sollte verstärkt werden, was eigentlich mit den Tieren, mit den Nutztieren passiert. Und viele wüssten gar nicht, in welcher Art und Weise Tiere auch geschlachtet werden, einfach dieses Bewusstsein erhöhen. Frau Seskin, ich meine, gut, die grundsätzliche Frage nach dem Tieren töten, das glaube ich, das haben wir beantwortet bei Ihnen, das ist klar. Aber wenn Sie sagen, dass es vielleicht ein bisschen Evolutionsschritte vielleicht in die Richtung geht, wie Sie die Welt haben wollen, zumindest das Bewusstsein dafür, wie es Tieren geht, allein daran fehlt es doch schon bei vielen, oder?
Ja, allerdings, ich meine, wenn man jetzt bewusst ist und das Tier ist schon geschlachtet und man ist jedes Mal wieder neu bewusst, aber das Tier hat davon nichts. Also ich will mir schon erhoffen, dass von diesem Bewusstmachen dann eben auch eine Verhaltensänderung oder eine neue Einsicht folgt. Der Punkt ist, diese Grundsatzfrage, wie man es immer so sagt, mit dem Fleischessen, ich würde mir wünschen, vorhin hat die Hörerin ja einen Vorschlag gemacht, ich würde mir wünschen, dass Fleischesser sich diese Frage einmal häufiger stellen. Warum denke ich, dass es in Ordnung ist? Ja? Diese Frage wird ganz leicht übergangen. Da kommen dann Sachen wie, da hat der Mensch immer gemacht, haben wir ja schon gehört. Ne? Ja gut, der Mensch hat immer getötet, ist das denn gut? Oder manche Leute sagen, ja, der Löwe ist doch auch Fleisch. Ja, wo leben wir wie der Löwe? Schlafen wir in der Savanne? Lecken wir uns den Popo sauber? Nein. Also es ist ganz schwer, wirklich eine gute Antwort auf die Frage zu geben, wieso denkt ihr, dass es in Ordnung ist, Tiere zu töten? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich das mal die Frage stellen.
Hela Seskin, Journalistin, Autorin, Veganerin und jemand, der sagt, dass man Tiere generell nicht töten sollte. Und Felix Prinz zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler, Biolandwirt, Ökolobbyist, der einen Biobetrieb führt seit über 25 Jahren. Hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns auf Facebook oder unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Frage, ja, Fleisch essen, können wir das nach ruhigen Gewissens?
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Und mit Hilal Seskin, Autorin, studierte Philosophin, Veganerin, die in einem Dorf in der Lüneburger Heide einen Lebenshof betreibt, wo Tiere tatsächlich bis zu ihrem letzten Moment leben dürfen und nicht getötet werden. Jedenfalls nicht, um sie zu nutzen. Autorin der Bücher Artgerecht ist nur die Freiheit und Hilal Seskins Tierleben. Außerdem ist Felix Prinz zu Löwenstein bei uns über Leitung bei unseren Kollegen beim MDR in Halle zugeschaltet. Agrarwissenschaftler, Biolandwirt, Ökolobbyist, Vorsitzender des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Frau Seskin haben wir schon kurz jetzt gerade gehört, rein technisch jedenfalls, weil sie über Internetleitung zugeschaltet ist. Da gibt es immer eine kleine Verzögerung. Und wir reden über eine offenbar ganz grundsätzliche Frage, nämlich Fleisch essen. Können wir das noch ruhigen Gewissens? Also es ist ja eben längst keine Normalität. Normalität mehr, sondern ein Vorgang, der viele Fragen aufwirft, ethische, ökologische, politische Fragen. Aber man darf natürlich auch fragen, wo denn der Genuss eigentlich bleibt. Müssen wir uns bei jedem Schnitzel jetzt auf eine Diskussion einstellen? Oder ist es eben doch richtig, dass unser Fleischkonsum so massiv hinterfragt wird? Klar, die Massentierhaltung wird stark kritisiert. Es gibt Versuche, sie einzudämmen. Bisher hat das noch relativ wenig gebracht, denn 90% der Deutschen essen Fleisch und achten in einer großen, überwiegenden Mehrheit nicht darauf, ob es Bio ist oder nicht, sondern tatsächlich die Bio-Viehzucht ist immer noch in einer verschwindenden Minderheit von wenigen Prozent. Und Kritiker sagen, wir konsumieren sowieso viel zu viel. Das Fleisch ist viel zu billig. Es braucht strengere Regeln, höhere Preise, zum Beispiel eine erhöhte Mehrwertsteuer. Über all das wollen wir mit Ihnen diskutieren. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns auf Facebook. Jemand, der sich Dietrich von Bern nennt bei Facebook, hat hier geschrieben, hört doch mal auf mit dieser Gefühlsduselei. Da geht es um das Schlachten von Tieren, das Töten von Tieren, was ja Hilal Seskin ablehnt. Die Tiere fressen sich gegenseitig auch und würden ohne Zögern Menschen fressen, wenn die in ihr Beuteschema passen. Natürlich ist Quälerei schrecklich und gehört abgeschafft. Es ist aber okay. Das war schon immer so. Und dann schreibt Holger Piel über E-Mail, ich esse nach einem anstrengenden Arbeitstag und sonntags gerne Fleisch aus dem guten Metzgergeschäft. Grünen Politiker, die 19% Mehrwertsteuer auf Fleisch fordern, die lassen es sich im Bundestag am kalten Buffet oder auf Partys bestimmt gut gehen und wollen so dafür sorgen, dass sich ärmere Menschen und der kleine Mann sich gar kein Fleisch und andere Produkte mehr leisten können. So wird eine Zweiklassengesellschaft aufgebaut. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Und am Telefon ist jetzt Oda Vogel aus Beirut. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Corinna Vogel, mein Name. Ich bin Tierärztin.
Corinna Vogel, nicht Oda Vogel.
Ja,
ach, ja, Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Ich bin Tierärztin und betreue diese sogenannte Massentierhaltung seit 20 Jahren. Und ich denke, man müsste in diese ganze Diskussion vielleicht etwas Ruhe auch reinbringen und sagen, wenn wir darüber diskutieren, dass wir kein Fleisch essen wollen oder können oder dürfen, müssen wir auch darüber diskutieren, was mit den Milchprodukten wird. Weil wir können ja nur Milch produzieren. Also ich sage produzieren, Sie merken, woher ich komme, wenn wir auch die Kuh tragen kriegen oder das Schaf oder die Ziege. Und biologisch gesehen ist dann die Hälfte der Tiere männlich, die auf die Welt kommt. Und dann ist es natürlich ein guter Vorschlag, mal zu hören, was dazu gesagt wird, weil was sollen wir denn mit diesen männlichen Tieren tun?
Herr zu Löwenstein.
Ganz einfache Frage.
Ich fände es an der Zeit, mal diese Frage auf eine andere Grundlage zu diskutieren. Sie haben das vorhin, Herr Balzer, erwähnt, dass wir in Deutschland 60 Kilogramm Fleisch essen. Dazu kommen die gerade erwähnten Milchprodukte. Wenn wir diese Menge hochrechnen auf die Weltbevölkerung, stellen wir fest, dass die gesamte Weltgetreideernte und nochmal 20% mehr im Futtertrog landen würden. Mit anderen Worten, wenn wir auch nur weltweit 60% von dem an Fleisch essen und Milchprodukten zu uns nehmen würden, was die Deutschen im Durchschnitt tun, dann wäre das gesamte Weltgetreide verfüttert. Dass das nicht geht, liegt ja auf der Hand. Deswegen, daher rühren ja diese ganzen Diskussionen, die sagen, wir müssen mit dem Fleischkonsum runter. Nun wundert mich so, dass in der ganzen Diskussion immer so getan wird, als könnte man sagen, wir müssen mit dem Fleischkonsum runter, aber man muss nicht dazu sagen, wie das gehen soll. Und dabei ist die Antwort darauf ziemlich einfach. Vorhin hat mal ein Hörer gesagt, das hat, glaube ich, der Herr Itter gesagt, der Landwirt.
Das war auch ein Hörer.
Dass es früher mal den Sonntagsbraten gab, weil eben Fleisch einen Wert hatte im Vergleich zum Einkommen, der dazu geführt hat, dass man sehr viel weniger gegessen hat. Das ist nicht eine Zweispaltung der Gesellschaft, wenn das Fleisch diesen Wert hat, sondern das ist die Zumessung eines Wertes zu einem Lebensmittel, der ihm gebührt. Und die Folge davon ist, dass ich einfach viel weniger davon esse. Und wie komme ich zu dem Wert? Ich komme dazu, indem ich eine Haltung mache, die artgerecht ist oder sich dieser Artgerechtigkeit so annähert, wie wir das im ökologischen Tierhaltung versuchen. Dadurch alleine, weil ich sehr viel mehr Platz brauche, weil ich sehr viel mehr Zeit für die Tiere aufwenden muss, wird das Tier teurer. Und da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, über den haben wir noch überhaupt nicht geredet. 60% des Getreides in Deutschland, 40% weltweit, gehen in den Futtertrog. Dieses Futter wird erzeugt auf eine Art und Weise, die die Natur belastet, die die biologische Vielfalt belastet, die das Klima belastet, die wir uns auf Dauer nicht mehr leisten können. Wenn ich das Futter auch so erzeuge, dass es auf die Dauer der Planet aushält, wenn ich das Futter so erzeuge, dass auch Rebhuhn, Feldhamster und Fasan noch eine Chance haben in der Natur, dann ist es auch sehr viel teurer. Dann ist nämlich Biofutter. Das alles führt dazu, dass das Fleisch seinen Wert bekommt. Da brauche ich keinen Fleischgutschein, da brauche ich keinen erhobenen Zeigefinger, da brauche ich niemand irgendwas vorschreiben. Das ergibt sich ganz einfach aus diesem wirtschaftlichen Zusammenhang. Wenn ich daraufhin sehr viel weniger Fleisch esse für einen höheren Preis, ist das nicht nur für die Natur und die Umwelt und den Planeten besser, sondern am Ende auch für mich als Menschen, weil der Fleischkonsum, wie wir ihn heute im Schnitt haben, ist viel zu viel für unsere Gesundheit.
Corinna Vogel in Beirut, Sie haben es ja gesagt, Sie sind Tierärztin, Sie sind Expertin auch für Kuh- und Milchproduktion. Wie ist es eigentlich bei Ihnen mit Ihrem eigenen Fleischkonsum?
Ich esse wenig Fleisch, dem ich vorher nicht in die Augen geguckt habe, weil wir machen die Lebendbeschau in einem oder auch Fleischbeschau in einem doch noch recht kleinen Metzgereibetrieb. Aber nochmal zurückkommt auf meine Frage, also so richtig beantwortet wurde die nicht, weil ich bin ja schon der Meinung, dass viele Leute, die sich dem Fleischkonsum entsagen, dann auf Käse und Milchprodukte umsteigen.
Ja, ich glaube,
das wird schwierig.
Ja, Frau Seskin, ich glaube, das ist auch an Sie gerichtet.
Ich habe jetzt auch echt nicht verstanden, worauf die Hörerin hinaus, von ihrer Meinung her, aber meine Meinung dazu wäre eben zu sagen, nicht nur, weil die Kälber geschlachtet werden, sondern auch, weil es gegenüber der Kuh selber nicht in Ordnung ist, sollten wir tatsächlich auch Milchprodukte weglassen. Wenn man sich klar macht, dass die Kühe, um diese Unmengen von Milch zu produzieren, wirklich gezüchtet werden, dass ihre Skelette schon leiden, weil das Kalzium für die Milch müssen sie ja auch irgendwo herholen. Dieser Kalziumstoffwechsel belastet die Gesundheit der Kuh. Sie haben riesige Euter. Sie haben oft chronisch entzündete Euter. Ihnen wird das Kalb am Tag der Geburt noch weggenommen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Eine Kuh ist eine Säugetiermutter. Wir können uns ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt. Man gebärt ein Kind, man hat biologisch eine ganz starke Bindung, man hat den fürsorglichen Trieb, man will dieses Kind beschützen und es wird weggenommen. Das ist barbarisch. Ich denke, das machen sich viele Leute gar nicht so klar. Ich habe mir das jedenfalls nach mehreren Jahrzehnten Vegetarismus nicht klar gemacht, bis ich es zum ersten Mal gesehen habe.
Ja, ich glaube, es geht. Entschuldigung, wenn ich da einhake, ich glaube, es geht um die grundsätzliche Frage von männlichen und weiblichen Tieren. Frau Vogel, wenn Sie das vielleicht nochmal etwas genauer beschreiben können.
Es ist ganz simpel. Ich kann nur Milch trinken und Milchprodukte verarbeiten, wenn die Kuh Kälber bekommen hat, weil eine Kuh nur Milch gibt, wenn sie ein Kalb bekommen hat. Und insofern stimmt dieser Zusammenhang. Also wenn ich sage, Tiere dürfen nicht getötet werden, aber ich trinke Milch, dann ist das inkonsequent.
Deswegen also wenn,
ist,
dann sollte man ganz genau, konsequent sein.
Deswegen ist der Veganismus ja auch die konsequentere Art. Okay. Nur wenn ich sage, ich trinke Milch, ich möchte Milchprodukte, bleibt trotzdem die Frage, was ist eigentlich eine vernünftige Milchproduktion? Und Frau Seskin hat das angesprochen, wenn ich Tiere zu solchen Höchstleistungen trimme, da reden wir über Milchleistungen von 10.000, 12.000 Liter in Spitzen pro Kuh. Im Durchschnitt, Frau Vogel, das können Sie sicher besser sagen, sind wir wahrscheinlich sowas wie bei 8.000 Liter in Deutschland. Dann führt das am Ende dazu, dass eine Kuh heute im Durchschnitt noch irgendwas wie 2,5 Kälber pro Leben hat. Also die erlebt nur noch 2,5 Kälber, obwohl die lässig 6, 7, 8 Kälber haben könnte, ohne mit der Milchleistung runterzugehen, weil die einfach nicht gesund bleiben. Das heißt, auch so wie das bei der artgerechten Haltung von Fleischtieren der Fall ist, ist auch bei Milchkühen. Die müssen im Wesentlichen von dem leben, was auf dem Grünland wächst. Das ist immer beim Thema, was wir ganz vorhin schon mal hatten. Und nicht von Kraftfutter und schon gar nicht von Soja, was aus Südamerika kommt. Die müssen so gehalten werden, dass sie raus können, damit sie lang leben können und viele Kälber haben können und auf diese Weise eben 6, 7, 8 Jahre lang Milch geben. Das führt natürlich dazu wieder, dass die Milch teurer wird, dass der Käse teurer wird, dass die Butter teurer wird. Wir können uns nicht auf den Standpunkt stellen, wir haben einen Anspruch drauf, möglichst billig all den Kram zu essen.
Herr zu Löwenstein, Frau Seskin will gerade noch kurz einhaken. Ja? Ich muss immer so ein bisschen für Sie einhaken, weil wir eine leichte Verzögerung haben in der Internetleitung. Deswegen, bitte.
Ja, es tut mir leid, deswegen unterbreche ich manchmal an Stellen, wo es gar nicht passt. Ich wollte nur sagen, ich finde aber artgerecht ist eben nicht nur die Futterfrage, sondern die Frage ist, ist es artgerecht, wenn man einer Kuh das Kalb wegnimmt? Und das Witzige ist, wir haben als erstes vorhin so ein Lied gehört, da ging es darum, können Tiere weinen? Es gibt so ganz alte Darstellungen aus dem alten Ägypten. Damals waren die Kühe noch nicht so gezüchtet, dass sie ohne Kalb Milch geben konnten. Da musste das Kalb immer in Sichtweite bleiben, sonst hat die Kuh keine Milch geben können. Ja? Ja, Moment, da gibt es Reliefdarstellungen und da gibt es auch welche, wo die Kuh...
Ja. Franziska, da
gibt es aber auch...
Darf ich Sie kurz unterbrechen?
Nein, das stimmt aber nicht. In den allermeisten Betrieben stehen die Kälber aber nicht in Sichtweite. Die werden in Kälberhütten ganz woanders aufgehoben. Ich wollte das nur aufs Ende sagen. Da sieht man schon Darstellungen, wo die Kühe weinen.
Ja. Frau Vogel, Sie hatten kurz eingehakt.
Naja, also wir betreuen schon unterschiedliche Betriebe und der größte Milchviehbetrieb, den wir betreuen, der hat die Milchhaltung tatsächlich eingeschränkt, beziehungsweise ist mit der Milch komplett runter. Und wir haben die Betriebe, und das gilt immer noch, glaube ich, als Massenhaltung in ihren Augen, mit 500 Tieren, die werden ausgetrieben auf die Weide und die Kälber stehen zwar in Iglus, das ist richtig, aber durchaus auch in Sichtweite der Kühe. Also man kann die Betriebe werden ja nicht komplett getrennt.
Die Kühe sind so gezüchtet, die geben... Ja. Doch, das ist in vielen Betrieben aber schon so. Aber ich wollte darauf hinaus, die Kühe können heute Milch geben, ohne das Kalb zu sehen. Das war früher gar nicht möglich. Darauf wollte ich nur hinaus.
Frau Vogel, ich wollte an Sie noch eine grundsätzliche Frage stellen. Corinna Vogel, Tierärztin und Expertin für Kuh- und Milchproduktion. Können Sie das denn grundsätzlich nachempfinden, was Hilal Seskin zum Beispiel sagt und auch schreibt in ihren vielen Büchern, dass tatsächlich Tiere eine eigene Seele haben, wenn man es vielleicht so beschreiben kann, eigene Rechte haben und einfach das Grundrecht haben, nicht getötet zu werden und eben vom Menschen nicht genutzt zu werden? Ist das ein Gedanke, der für Sie in Teilen nachvollziehbar ist?
Der ist in Teilen nachvollziehbar. Das ist natürlich insgesamt eine sehr schwierige Diskussion, weil wir einerseits unseren Haustieren, Hund und Katze, ja sofort eine Seele zuschreiben und andererseits uns nicht darüber Gedanken machen, was in dem Dosenfutter ist, was wir unseren Hunden und Katzen füttern. Und ich liebe meine Kühe genauso wie meinen Hund.
Ja, der meldet sich gerade. Der will sie zurückhaben, glaube ich.
Genau, der hat sich auch mal kurz zu Wort gemeldet. Und dass man insgesamt anfängt, Tiere wirklich tiergerecht und artgerecht zu behandeln und dem einen das andere nicht aberkennt, also nicht dem Hund die Seele zuerkennt und der Kuh die Seele aberkennt, das finde ich ist unheimlich wichtig. Das merkt man ja auch in der Behandlungsstruktur. Mir ist es erlaubt, Hund und Katze mit allem zu behandeln, was die Apotheke hergibt. Bei der Kuh hatten wir lange Jahre nicht mehr ein anständiges Schmerzmittel zur Verfügung. Und das tut weh, das tut auch als Tierarzt weh, ne?
Ja,
Corinna. Aber es ist halt, wie es ist, und man muss einem da auch berücksichtigen, dass ja die Milch- und Fleischprodukt-Nachfrage, die lässt ja nicht nach, egal wie die Diskussion hier geführt wird. Es wird ja weiterhin produziert und nachgefragt. Und wichtig fände ich das als Tierärztin, dass das, was vorhin der Herr angesprochen hatte, diese Regionalität, dass die wieder erreichbar wird. Wir können nicht regional produzieren. Die Bauern haben keine Chance, ihre Tiere regional zu vermarkten. Wir haben keine Chance, sie regional zu schlachten. Im ganzen Osten von Deutschland, da kann ich das einschätzen, sind die Schlachthöfe, auch die großen, nicht nur die kleinen, zugemacht worden. Das bedeutet, wenn wir die Kälber aufladen, wissen die Fahrer noch nicht, wohin die fahren, sondern die kriegen dann zugeschanzt, wo gerade der Preis am günstigsten ist. Und wenn der in Italien am günstigsten ist, dann ist der in Italien am günstigsten. Und früher hatten wir einen Schlachthof, der war 50 Kilometer entfernt und da konnten die geschlachtet werden. Und das gibt es alles gar nicht mehr. Und ich glaube, sowas muss viel eher diskutiert werden, als dass man gleich darauf verzichtet.
Ja, das ist ein Teil von einem System, mit dem wir nicht mehr leben können. Das ist, ich meine, die gesellschaftliche Kritik an der Art und Weise, wie wir unsere Tiere produzieren, ist ja vollkommen gerechtfertigt. Die werden natürlich nicht so produziert, weil die Bauern gewissenlose Tierquäler werden. Auch ein konventioneller Bauer, der sehr viele Tiere hält, ist erstmal jemand, der seine Tiere wertschätzt und das gut machen will. Er wirtschaftet aber unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Preisen, die ihn dazu zwingen, das Letzte aus den Tieren rauszuholen. Infolgedessen ist die Frage, wie wir die Rahmenbedingungen gestalten, die entscheidende. damit Bauern von ihren Tieren, von ihrer Tierproduktion leben können, ohne gezwungen zu sein, diese Tiere entgegen den Anforderungen, die so ein Mitgeschöpf mit Recht an uns hat, dass die ohne das ausgebeutet werden.
Felix Sülle-Wüstein, vielen Dank. Und auch Corinna Vogel, herzlichen Dank. Viele Grüße, auch unbekannterweise an den bellenden Freund neben Ihnen. Und wünsche ein schönes Wochenende. Corinna Vogel aus Bayreuth in der Nähe von Berlin, Tierärztin und Expertin auch für Kuh- und Milchproduktion, mit auch ganz grundsätzlichen Fragen nach wirtschaftlichem Druck auf viele, viele Landwirte, billig produzieren zu müssen und dabei ja eben auch über diesen Weg das Tierwohl nicht immer auch im Auge haben zu können oder zu wollen. Diskutieren Sie mit uns, diskutieren Sie mit Hilal Seskin, Journalistin, Autorin und Veganerin, eine Autorin, eine Frau, die sagt, dass der Mensch überhaupt kein Recht hat, Tiere zu töten. Sie ist in einem Dorf in der Lüneburger Heide, dort lebt sie, da ist sie uns zugeschaltet über Internetleitung. Und Felix Prinz zu Löwenstein, Ökolobbyist und Biolandwirt, der natürlich das Schlachten von Tieren befürwortet, aber eben unter ganz bestimmten Bedingungen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es geht uns um eine grundsätzliche Frage. Bei all diesen Diskussionen um das Fleischessen, können wir das eigentlich überhaupt noch ruhigen Gewissens? Frau Seskin, ich habe mich gefragt, wenn es um das Töten von Tieren geht für Sie, das bezieht sich dann auch auf Wildtiere, denen es im Wald ja vielleicht auch ein bisschen besser geht als denen, die eingezäunt sind?
Ja, also ich weiß nicht, Sie denken jetzt möglicherweise an Rehe und Schweine und so. Und ich denke,
an Jagd, die dürfen an Jagd, was ja schon seit Zehntausenden von Jahren betrieben wird und auch, glaube ich, wichtig ist für die für das Ökosystem Wald, oder?
Da ist es wieder dieses Argument, dass irgendwas immer gemacht wurde. Ne? Ich finde dieses Argument so wahnsinnig unplausibel, weil ich lese sehr viele Sachen auch zur archäologischen, also so zur Entwicklung der Mensch-Tier- und Naturbeziehung und sowas. Und ich meine natürlich, Menschen haben ständig so viel Krieg auch gegeneinander geführt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Argument, dass man es immer gemacht hat, finde ich nicht plausibel. Ich denke, dass Jäger und Sammler, die tatsächlich so gelebt haben oder teilweise heute noch leben, natürlich viel weniger Land verbrauchen, Ressourcen verbrauchen und auch andere Leben verbrauchen als wir. Das muss man auch sagen. Also wir Menschen verbrauchen natürlich immer irgendwie andere Ressourcen. Wir treten auch mal auf ein anderes Tier drauf. Und deswegen würde ich das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie etwas einschränken. Ich finde, wir haben nicht das Recht, Tiere zu töten, da, wo wir es vermeiden können oder da, wo wir uns nicht selber schützen müssen oder da, wo wir sie nicht brauchen. Ja? Wir können es aber nicht ganz vermeiden. Zu unserem Lebenswandel als, ich sag mal, große Säugetiere gehört eben auch, dass wir bei jedem unschuldigen Spaziergang irgendwie einen Ameisen zertreten. Ich bin ja jetzt nicht so blauäugig, das zu leugnen. Und wie gesagt, ein Jäger und Sammler von früher hat weniger Tiere und weniger andere Leben gekostet, als wir, die wir mit unserer unglaublich ressourcenintensiven Lebensweise natürlich so viel Flächen belegen, so viel Gift in die Umwelt schleudern, dass wir damit natürlich auch anderes Leben beeinträchtigen. Da darf man sich jetzt nichts vormachen. Ja. Bei der Jagd denke ich auch, das dürfen wir nicht. Und Jagd bezieht sich übrigens nicht nur auf die Tiere, die wir essen. Es werden ja auch ganz viele andere Tiere getötet, die nicht gegessen werden. Zum Beispiel Füchse oder also die Jagd ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ehrlich gesagt, und ein sehr scheußliches Hobby, denke ich, vieler Menschen.
Die wenn ich gejagt werden würde, glaube ich, wäre in den Wäldern wahrscheinlich die Hölle los, oder?
Es gibt sehr unterschiedliche
Herr zu Löwenstein, wurde gerade einhaken.
Es gibt viele Förster, die der Meinung sind, dass es Jagd nicht braucht. Also das ist, glaube ich, aber eine Fachfrage, die wir hier vielleicht nicht so diskutieren sollten. Aber es gibt viele
Fleischesser, es geht ja auch ums Tiere töten und auch Fleisch essen. Es geht ja, Wild wird ja auch verkauft und wird gegessen. Genau. Ist ja auch Fleisch. Also
ja, aber man braucht das nicht, um die Wälder zu schützen.
Herr zu Löwenstein.
In der Tat ist Wild die artgerechteste Haltung, wie man Tiere halten kann. Das sind die Kompromisse, die wir in der Nutztierhaltung machen, noch nicht gemacht. Aber es geht auch um was anderes. Wenn ich der Meinung bin, dass Tiere dem Menschen völlig gleichwertige Geschöpfe sind und ich sie deswegen nicht töten darf, dann ist die konsequente Haltung die von Frau Seskin. Das heißt, ich werde vegan und esse keine Tiere, sondern ernähre mich ausschließlich pflanzlich. Worauf ich raus will, ist, wir müssen uns konsequent zu dem, was unsere Überzeugungen sind, verhalten. Das tut Frau Seskin. Wenn ich sage, ich esse Fleisch und ich fordere aber ein, dass Tiere anständig gehalten werden und anständig gefüttert werden, dann muss ich auch konsequent sein und diese Produkte kaufen. Wenn ich dann in den Supermarkt gehe und mit dem Werbezettel in der Hand nach dem billigsten Schweinenacken für 2,20 Euro das Kilo suche,
das tun die meisten.
Dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn die Tiere so gehalten werden. Und das Schöne ist ja, dass wir auf der einen Seite diese politische Diskussion über die Rahmenbedingungen haben, die muss auch weiter geführt werden, aber dass wir auch als Individuum heute eine Wahlmöglichkeit haben. Wir können, wenn wir sagen, wir essen Fleisch, aber wir wollen, dass die Tiere anständig behandelt und gehalten werden, Biofleisch kaufen. Das gibt es überall. Ich muss halt nur mehr Geld dafür ausgeben.
Aber viele fragen, wir selber bei uns zu Hause essen gerne
Fleisch, aber wir tun es halt sehr selten, weil wir uns ausschließlich Bio ernähren. Das schadet uns überhaupt nicht, das nutzt aber den Planeten und das nutzt den Tieren.
Frau Seskin, Sie wollten
noch. Darf ich da kurz einhaken? Also ich wehre mich einfach gegen die Suggestion, dass Tiere bei Biohaltung gut gehalten würden. Es gab in den letzten Jahren in so Politmagazinen wie Monitor, Panorama und so weiter so viele Beiträge, wo wir gesehen haben, auch in Biobetrieben leben die Tiere nicht artgerecht. Auch in Biobetrieben leiden sie oft immens. Das weicht einfach ab von dieser Vorstellung. Also wir dürfen nicht denken, ja, weil da Bio draufsteht, wird das Tier da gekuschelt und lebt, kann da fröhlich rumlaufen und kann wühlen und seine Bedürfnisse befriedigen. Das ist einfach nicht wahr. Das dürfen wir uns nicht vormachen, das dürfen wir auch den Verbrauchern.
Ich wollte noch mal kurz zurück auf die Preisfrage. Herr Löwenstein, Sie haben vom Preis gesprochen und das Fleisch, wenn ich es richtig verstehe, auch einen gewissen Preis haben muss. Es geht einfach nicht anders. Und vielleicht auch zur Delikatesse erklärt werden sollte. Aber das ist ja auch eine soziale Frage, wenn viele Menschen wirklich auf jeden Cent achten müssen. Was ist denn mit deren Fleischkonsum?
Ja, aber das ist ja das, worauf ich raus will. Wir haben erstaunlicherweise, das zeigen viele Untersuchungen, sind Leute mit geringem Einkommen Leute, die einen besonders hohen Fleischkonsum haben. Das heißt, halb so viel Fleisch zum doppelten Preis kostet genau das Gleiche. Wir können nicht, und das gilt für unseren ganzen Umgang mit natürlichen Ressourcen, Sozialpolitik auf Kosten der Natur und der Umwelt und damit auf den Lebenschancen künftiger Generationen machen. Denn diejenigen, die am meisten leiden, zum Beispiel unter den Folgen des Klimawandels, das sind doch die armen Leute. Sondern wir müssen mit dem, was uns zur Verfügung steht als Menschheit, so umgehen, dass es für alle reicht, für alle gleichzeitig auf dieser Erde heute und für künftige Generationen. Und dazu gehört eben auch, dass wir unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren. Und das können wir auch. Und dann können wir uns auch ein sehr viel teureres Fleisch leisten.
Rufen Sie an 0800 2254 2254. Wie halten Sie es mit all dem, was wir hier gerade besprochen haben? Auch mit der Art und Weise, wie Sie Fleisch kaufen, welches Fleisch Sie kaufen, zu welchem Preis? Oder ob Sie generell auch inzwischen darauf verzichten? Michael Jenige ruft aus Berlin an. Interessante, viele Großstädter rufen heute Vormittag an bei diesem Thema. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, ich dachte, ich erzähle was über meine Ernährungsbiografie. Ich habe eigentlich immer gerne Fleisch gegessen und vor vielen Jahren fing das mal an, als ich vor einer Speisekarte saß und drauf und dran war, ein Lammfleischgericht zu bestellen. Da tauchte ganz ungefragt vor meinem inneren Auge ein Lamm an, guckte mich treu doof an und verschwand wieder und ich dachte, nee, das kannst du jetzt nicht tun. Und habe dann irgendwas anderes Fleischiges gegessen, also nicht sehr stringent, aber so fing es an. Und das war dann ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe es immer weiter eingeschränkt. Ich habe dann irgendwann nur noch Biofleisch gegessen, bis mir dann dieser Begriff des Artgerechten sehr merkwürdig vorgekommen ist. Mittlerweile war ich Halter von zwei Katern, bin es heute noch. Und habe gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich denen erzählen würde, es ist übrigens artgerecht, dass ich euch morgen in die Pfanne haue. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich habe immer mehr festgestellt, dass eine Katze nicht einfach eine Katze ist, die man beschreiben kann wie ein Fahrzeug, wie ein technisches Gerät, sondern dass eine Katze einen Charakter hat, dass eine Katze Gefühle hat. All das ist unübersehbar, wenn man so eng mit so einem Tier zusammenlebt. Hab dann irgendwann gelernt, dass Schweine um einiges intelligenter sind als Katzen, besonders als unsere. Das hören Sie jetzt hoffentlich gerade nicht. Dass Schweine Gefühle haben und habe gedacht, wie kann ich dann eigentlich Schweine essen? Dann habe ich mich noch ein bisschen damit rausgeredet, naja, Wildschwein kannst du ja essen, das muss sowieso abgeschossen werden.
Haben wir doch gerade darüber gesprochen, ja, über das Wild.
Genau.
Ja.
Und bin aber immer wieder zu diesem Punkt gekommen, ich beschließe aber damit, dass es mein Recht ist, ein anderes Geschöpf aufzuessen, mir einzuverleiben. Und das kam mir immer merkwürdiger vor.
Und irgendwann haben Sie es dann gelassen?
Das Ende war, ja, dass ich nach einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Sterne-Restaurant-Hotel, also ich esse ausgesprochen gerne gut, ja, missverstehen Sie mich da nicht, wo ich viel Fleisch gegessen habe, gedacht habe, so, jetzt ist erstmal, lasst jetzt erstmal ein bisschen, war sozusagen fleischmäßig gesättigt, buchstäblich, und habe dann nie wieder angefangen. Das ist jetzt gute 5 Jahre her und Veganer bin ich nicht. Ich weiß, dass das inkonsequent ist. Also ich stelle
Sie können auf Käse nicht verzichten.
Bisher nicht. Möglicherweise ist das ja auch noch nicht das Ende des Prozesses, in dem ich mich befinde.
Und Ihre Katzen werden wie versorgt?
Die Katzen werden natürlich mit Fleisch versorgt.
Das dann schon? Also,
bitte?
Das dann schon, ne?
Das ist dann schon, nach allem, was ich weiß, ist das nicht wirklich einem Tier zuzumuten, das auf vegetarische Ernährung umzustellen. Unser einer Kater würde das liebend gerne tun, der frisst die erstaunlichsten Dinge, aber gesund wäre es für ihn nicht. Und insofern sind die einzigen Fleischesser in unserem Haushalt, meine Frau hat nie Fleisch gemocht, insofern war das für die nie ein Thema, sind das die Kater, die hier noch.
Also die Tiere essen Tiere in diesem Fall. Eine kleine Sekunde. Ja? Ich würde erst Herrn Jenicke noch verabschieden. Michael Jenicke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Viele Grüße nach Berlin und unbekannterweise an Ihre beiden Kater. Vielen Dank, schönes Wochenende noch.
Jo.
Herr zu Löwenstein, bitte.
Über was wir ja doch hier sprechen, ist über die Frage, wie kriegen wir die Kompromisse hin, die wir dann doch machen müssen. Auch Frau Seski hat Zäune auf ihrem Hof, weil die Tiere natürlich nicht über die Straße laufen dürfen. Der Hörer füttert Fleisch an seine Katzen, weil eine Katze eben kein Vegetarier ist. Wenn wir das eine Mal hinter uns haben, einfach festzustellen, es gibt Leute, die sagen, wir dürfen gar kein Fleisch essen, Punkt. Und es gibt Leute, die sagen, wir dürfen Fleisch essen. Dann müssen wir doch über die Frage reden, im Interesse der Tiere, der Natur und der Umwelt, wie müssen wir das Fleisch produzieren, das Tiere halten und das Konsumieren so gestalten, dass es auf Dauer funktioniert.
Herr zu Löwenstein, ich würde gerne Marianne Tews zu Wort kommen lassen aus Sonnewalde. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wo ist denn das schöne Sonnewalde, Frau Tews?
Das liegt in Brandenburg, in der Nähe der Sängerstadt Finsterwalde.
Ah, cool. Gut. Das also südöstlich von Berlin, ne?
Ja,
so grob, genau. Ganz grob. Okay. Wir sind ganz Ohr.
Ja, mich bewegt dieses Veganer, fast schon Sklaventum langsam ein bisschen. Weil die Veganer keinen Skrupel haben, dass ihr ganzes Soja- und Milchersatzzeug aus gerodetem Urwaldgegenden kommt. Denn das ganze Milchersatz, das muss ja woher kommen. Und wenn man so will, wir haben einen Kater, den wir über alles lieben. Und Tiere haben garantiert eine Seele, da bin ich überzeugt. Ich bin aber genauso überzeugt, dass die Bäume und die Pflanzen auch einen haben. Und ständig nur zu sagen, das brauchen wir alles nicht und dürfen wir nicht, wäre dafür, dass wir damit sehr sorgsam umgehen. Wir essen mit meinem Mann essen Fleisch, aber nicht viel.
Was für Fleisch essen Sie? Nach welchen Kriterien kaufen Sie ein?
Ich kaufe beim privaten Fleischer hier in Sonnewalde, wo ich weiß, wo der seine Tiere zu stehen hat. Der schlachtet auch selber. Supermarkt ist für mich fleischmäßig nicht relevant. Aber diese Veganer, die gehen mir langsam sowas von auf den Keks. Das ist ja schon richtig.
Na gut, nur weil man sich vegan ernährt, muss man nicht unbedingt Soja konsumieren. Es gibt
und
auch
ich würde
andere
da gerne zwei Korrekturen
anbringen. Darf ich was zu dem Soja-Thema sagen?
Ich aber auch. Ja, gut. Gut. Frau Seskin, bitte, weil Sie sind ja als Veganerin auch angesprochen.
Ja. Genau, das mit dem Soja war vorhin schon mal. Also das Missverständnis würde ich gerne aufklären. Die Flächen, die im Urwald gerodet werden, um Soja anzubauen, die gehen zum größten Teil in die Tierproduktion. Also
nahezu
die
vollständig,
Tiere
kann man
weltweit
sagen.
Brauchen ja ganz viel, ja, brauchen ja ganz viel Nahrung, also Getreidenahrung, aber eben auch eiweißhaltige Nahrung. Es wird auch viel an Ölen gewonnen. Also ich fände, es wäre jetzt auch unlauter zu sagen, sie wird komplett verfüttert. Das stimmt nicht. Es wird auch viel Sojaöl gewonnen. Aber das ist nicht das Soja, was wir Veganer essen. Das ist sowieso für den menschlichen Verzehr, wenn genmanipuliert in Europa, findet das keinen Absatz. Wir beziehen unser Soja ganz woanders her, teilweise aus Kanada, teils auch in Österreich, teils auch in Süddeutschland wird schon angebaut. Das ist ganz anderes Soja. Ja? Da kommt auch, das ist nicht genmanipuliert übrigens auch, da kommt auch viel aus dem Biobereich, aber nicht nur. Ich will nur sagen, diese Sache Sojaabholzung, das ist, damit dort Futter für Tiere angebaut werden kann oder auch damit da extra zum Beispiel diese Rinder, diese riesigen Rinderbetriebe aufgezogen werden. Auch dafür wird ganz viel.
Frau Tiefs, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig auch interpretiert habe, dass Sie vielleicht auch ein gewisser moralischer Rigorismus stört, wenn es um diese Debatte geht. Habe hab ich das so richtig verstanden? Ja. Also vielleicht
das
gar nicht konkret.
Das ist ja eine neue Religion schon geworden.
Ja, das geht Ihnen zu weit, ja? Diese, ja. Sie fühlen sich, haben das Gefühl, dass Sie da ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommen?
Nee,
oder?
Nee, das mache ich mir nicht, weil ich ganz bewusst mit der Sache umgehe. Und es wäre viel sinnvoller, wenn ich jeder Supermarkt von früh bis abend alles voll hätte. Das würden wir ja alles nicht brauchen, wenn vernünftig damit umgegangen wäre. Und ich sehe es bei uns, wir sind hier, haben viele Jäger und so, weil hier sehr viel Wild ist. Wir wohnen mitten bei Fuchs und Hase. Die Natur ist ja auch nicht anders. Die Tiere fressen sich ja auch gegenseitig.
Marianne Tiefs, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wir müssen jetzt wirklich, Frau Seskin, seien Sie mir nicht böse, wir müssen jetzt ein bisschen weiterkommen, weil uns die Zeit ein bisschen davonläuft. Es ist schon 20 vor 11 und es gibt viele, viele Hörerinnen und Hörer, die noch auch anrufen und ihre Perspektive schildern wollen. Marianne Tiefs, ich grüße Sie herzlich in den Südosten von Berlin ins kleine Sonnewalde und wünsche ein schönes Wochenende.
Ja, danke, gleichfalls.
Unser Gespräch über die Frage Fleisch essen, können wir das eigentlich noch ruhigen Gewissens angesichts vieler Argumente, die vielleicht auch gegen das Fleischessen sprechen, die wir alle schon hier auch aufgeführt haben, ökologische Fragen, auch moralische Fragen, ethische Fragen, politische Fragen, landwirtschaftliche Fragen, vieles, vieles. René Pommer schreibt uns bei Facebook, Fleischkonsum als Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung ist für den Menschen vor allem artgerecht. Und dann schreibt Manuela Röthenbacher ebenso auf Facebook, na klar ist Fleischkonsum moralisch, Tierhaltung ist Bestandteil nachhaltiger Landwirtschaft. Wer beweisen will, dass es anders geht, darf das gerne probieren. Bio-veganer Landbau dümpelt seit über 40 Jahren rum und beweist, dass er es nicht für die Masse bringt. Was aber tatsächlich der Fall ist, dass wir immer mehr vegetarische Restaurants in Deutschland haben und die auch sehr erfolgreich sind. Robert Raski zum Beispiel aus Neuried bei München führt zu eins. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Raski. Ja, ich führe tatsächlich ein Lokal, aber schon seit langem, seit 92.
Und, also ein Pionier schon fast, ne?
Ja, genau. Wir waren einer der Ersten im Landkreis München sowieso. Und in München habe ich im Ersten auch gekocht oder auch gelernt. Die Leute wundern sich immer noch, dass das Lokal gibt, aber das läuft gut und wir sind eigentlich jeden Tag voll. Ich wollte eben noch ein paar Aspekte bringen aus meinem Leben. Die Gesellschaft ist tatsächlich so gepolt, dass die ein Fleisch wollen. Wenn bei mir jemand einen Partyservice bestellt oder ein Fest plant, dann sind immer Leute da, die ein Fleisch wollen. Das biete ich auch zum Teil an, ungern, aber meistens der Schwiegervater oder die Oma oder die Eltern, die wollen ihr Fleisch, sonst kommt diese Gesellschaft nicht zu ihnen.
Und was für Fleisch bieten Sie denn an, wenn Sie es anbieten?
Das, was der Kunde will, das ist auch noch ein Punkt, den ich hier in die Diskussion bringen wollte. Ich habe früher natürlich versucht, ein Biofleisch, natürlich sage ich, anzubieten. Heute nicht mehr, weil ich denke mir, dem Tier ist es doch egal. Ein biologisch gehaltenes Tier hat doch irgendwo ein schöneres Leben. Wieso denken wir töten das und das ist dann besser fürs Tier? Ein Tier, das vielleicht nicht so schön gehalten wird, wird vielleicht eher erlöst. Das hat gar nicht so ein schönes Leben.
Diese Perspektive. Man soll Tiere besonders schlecht halten, damit sie nicht so traurig sind, getötet zu werden. Das finde ich ja wirklich merkwürdige.
So wurde es ja nicht gesagt.
Bitte nicht falsch verstehen.
Ich verstehe schon, was Sie sagen will. Ja.
Genau, Sie verstehen es. Sie haben sich befasst damit. In beiden Fällen töten Sie ein Tier. Aber das eine Tier hat ein lebenswertes Leben in gewisser Weise noch, das andere nicht. Also für mich ist es aus Verbraucher oder wo ich es verarbeite, egal eigentlich, welches Fleisch ich nehme. Ich sehe jetzt ein Biofleisch im Sinne des Tieres nicht als besser an. Im Gegenteil, das hat ja ein schönes Leben. Warum lassen wir es nicht leben auf der schönen Weide oder in Gesellschaft?
Robert Raske, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Neuried.
Darf ich kurz anknüpfen?
Bei München, ja, gerne, Frau Seskin.
Ich finde den Gedanken auch irgendwie plausibel, weil ich wundere mich auch, ob die Leute sagen, ja, es soll ein gutes Leben haben. Aber dann gibt man doch zu, dass das Tier auch an dem Leben hängt. Ein gutes Leben ist doch wertvoll. Wenn man zugibt, dass ein Tier ein schlechtes oder ein gutes Leben hat, dann gibt man doch auch zu, dass das Leben wertvoll ist für das Tier. Und dann ist es doch umso schlimmer, es dem Tier zu entreißen. Gerade wenn man sagt, es soll gut leben. Ja, eben. Und dann soll es auch weiterleben. Ich glaube, so war es gemeint. Und da stimme ich vollkommen zu.
Ja, gut, das gehört eben, der Tod gehört auch zum Leben. Und deswegen...
Wir sterben doch eines Tages, aber wir wollen nicht getöteten Affen. Deswegen will ich trotzdem
ein lebenswertes Leben haben, auch als Mensch.
Genau. Aber Sie wollen sterben, aber Sie wollen nicht geschlachtet werden. Das ist der Punkt. Ja. Jeder von uns wird sterben, aber wir wollen nicht gewaltsam getötet werden. Ja, das ist nicht in Ordnung. Ich kann niemand vor dem Tod bewahren, aber ich darf doch nicht zur Mörderin werden.
Aber das kann doch nicht über die Frage entscheiden, wie ich die Tiere halte. Also ich habe mich halt schon gestoßen an der Aussage, dass man sagt, wenn ein Tier anständig gehalten wird, dann wird es viel trauriger sein, geschlachtet zu werden. Deswegen sollte ein Tier, weil der Herr hat ja gesagt, er kauft ja Fleisch, dann kauft er lieber konventionelles Fleisch, weil da sind die Tiere wenigstens nicht anständig gehalten worden, dann sind sie auch nicht so getraurigt.
Das macht keinen Sinn, Frau Seskin, dass die
Grundsatzentscheidung erstmal getroffen werden muss. Darüber haben wir jetzt anderthalb Stunden oder mehr geredet. Nur jenseits der Grundsatzentscheidung muss doch die Frage diskutiert werden, wie produzieren wir, wenn wir Fleisch produzieren, wie halten wir die Tiere, wie füttern wir sie? Das können wir doch nicht einfach ausblenden.
Am Telefon ist Annette Riedl aus Michendorf bei Berlin. Schönen guten Morgen. Wir sind ganz
guten Morgen,
Frau Riedl. Dankeschön, dass Sie so lange gewartet haben. Ja, legen Sie
ja,
los.
Ja, es war ein bisschen länger. Ja, ich möchte dazu sagen, vorausschickend, ich bin hier bei Michendorf in der Nähe von Potsdam und habe einen kleinen Lebenshof, der zu mir gekommen ist, irgendwie durch Zufälle, jetzt habe ich ihn.
Sie haben einen Hof, sagen Sie?
Genau, ich habe einen Lebenshof.
Ein Lebenshof, okay. Also ähnlich wie Frau Seskin. Mhm.
Genau, ich wollte nur mal sagen dazu, dass es ja ein unheimlich kompliziertes Thema zu sein scheint, mit Fleischessern zu diskutieren, wie Tiere gehalten werden, wie die Kühe zum Beispiel und die Kälber eigentlich versorgt werden und wo die Kälber dann landen. Also ich finde, es ist immer so eine Gratwanderung, wo jeder versucht, sich so ein bisschen rauszuwinden. Also ich sage das jetzt nicht zu Herrn Löwenstein, wohlgemerkt. Ich finde die Richtung also wirklich bemerkenswert und auch gut und habe das lange Zeit unterstützt, die Biolandwirtschaft. Ich war auch selber 25 Jahre lang Vegetarierin und dachte, ich bin ein guter Mensch, bis ich dann einen Artikel über Kälber und Kühe gelesen habe, wo eben dann auch rauskam, dass die Kälber den Kühen weggenommen werden. Dann war für mich Schluss mit dieser Art der Ernährung und ich habe mich schweren Herzens von Käse und Milch verabschiedet. Ja, jetzt lebe ich seit 7 Jahren vegan hier, habe dann nach und nach Tiere gerettet aus der Schlachtung und bin immer mehr auf den Kurs gekommen, dass ich jetzt eigentlich ja auch dafür eintrete und auch mich für die Tierrechte stark mache. Aber abgesehen davon, ich bin halt Mutter von 2 Töchtern und ich finde, dass die auch eine Zukunft verdient haben, genauso wie alle anderen hier in der Weltgemeinschaft eine Zukunft verdient haben. Und bei meinen Nachforschungen, was denn nun eigentlich der Fleischkonsum bedeutet oder der Milchkonsum für diesen Planeten, war ich dann doch sehr erstaunt, festzustellen, wie was für einen hohen Anteil, auch einen zerstörerischen Anteil, diese Milch- und Fleischtierhaltung hat. Also das hat mich nochmal bestärkt.
Yeah.
Dann muss ich sagen, was mich noch entsetzt hat, war auch neulich die Äußerung von Frau Wagenknecht, dass ja die armen Menschen jetzt mehr Steuern für das Fleisch bezahlen müssen, was ja ein Grundnahrungsmittel
sei. Die Debatte um die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Fleisch.
Genau. Ja. Hm. Ich finde, erstens ist es kein Grundnahrungsmittel und zweitens möchte ich dann wissen, wie ich denn günstiger an meine Sojamilch komme, die ja mit 19% besteuert wird. Also hier ist eine Schieflage auch vom Staat geschaffen worden, dass Veganer wie wir eben mehr bezahlen müssen für ihre Lebensmittel. Und das ist ja schon mal falsch, weil wir wollen uns ja gesund ernähren. Und ich bin auch mit meinen Kindern so, dass wir natürlich auch sparen müssen, weil ich alleinerziehend bin. Aber ich habe es bisher immer geschafft, wunderbar klarzukommen. Wir sind leidenschaftliche Köche und Feinschmecker. Und ich habe schon so manchen aus meinem Bekanntenkreis oder so manche einfach von der veganen Lebensweise überzeugen können, weil das so lecker schmeckt. Es ist nur einfach nicht einsehbar. Es müsste mehr gefördert werden, dass einfach viel mehr Menschen Zugang bekommen, weil die meisten, wie die Frau vorhin am Telefon, haben so eine Angst davor, jetzt auf was verzichten zu müssen. Und im Gegenteil habe ich festgestellt, dass ich auf nichts verzichten muss bei dieser Lebensweise.
Ich danke, ich muss da kurz einhaken. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, Annette Riedl aus Michendorf bei Berlin. Also jemand, der auch einen Lebenshof betreibt, also wo Tiere bis zum Ende leben können. Herr zu Löwenstein, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt mal ein bisschen spinnt, eine kleine Utopie aufbaut? Wäre es denn theoretisch überhaupt möglich, die Menschheit ohne Fleisch zu ernähren?
Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Frau Seskin hat ja recht, dass der Zustand, dass wir einen so großen Teil der Welt Ackerernte in den Futtertrog schütten, keiner ist, den wir aufrechterhalten können. Wir können schon deswegen nicht aufrechterhalten, weil die Menschheit weiter wächst und wir brauchen diese Nahrungsmittel für die Menschen. Trotzdem bleibt, dass auf 3/4 der Welt Agrarfläche kein Ackerbau betrieben werden kann. Das ist Grünland. Bei uns ist Grünland schön grün und saftig, außer wo es nicht geregnet hat. Und in Ländern des Südens ist Grünland eine sehr, sehr extensive Sache, also mit irgendwelchen Sträuchern und dürren Gräsern. Trotzdem, die einzige Art und Weise, wie dort Nahrung entstehen kann, ist über das Tier. Deswegen im Blick auf die Ernährung einer 7,5-milliardenköpfigen Weltgemeinschaft ist der Ausstieg aus der Tierproduktion, aus dem Fleischkonsum nicht möglich. Aber gleichzeitig, und das muss man eben immer zusammen sagen, ist eine Sicherung der globalen Ernährung bei dem Fleischkonsum, wie wir ihn hier in den Industrienationen haben, auf keinen Fall weiter möglich. Das heißt, wir müssen beides tun. Weiterhin Tierhaltung betreiben. Wir müssen viel weniger Fleisch essen, deswegen auch viel vegetarisch essen. Deswegen braucht es auch solche Restaurants, wo gutes vegetarisches Essen gekocht wird. Und wir müssen die Tiere, die uns anvertraut sind, so behandeln, dass wir da kein schlechtes Gewissen bei haben.
Am Telefon ist Sönke Nielsen aus Berlin, Landwirt, der aber in der Großstadt gelandet ist, Herr Nielsen.
Jo, genau, moin. Ja. Also 1987 habe ich Landwirtschaft gelernt. Und ich war vielleicht mit 5 Leuten so die Einzigen, die so ein bisschen auf Biolandwirtschaft schon gemacht haben. Und das Krasse war ja, wir waren in einer ganz normalen Landwirtschaftsschule und haben auch Diskussionen geführt oder versucht zu führen über die Haltung der Tiere. Und da hat uns der Lehrer einfach gesagt, ja, die Menschen wollen das ja so, dass die Tiere so gehalten werden, wie sie gehalten werden. Und deswegen werden wir als Landwirte das auch so produzieren. Und ich fand dieses Argument ein bisschen augenscheinlich, aber so ist das, wenn sie in der Landwirtschaft in der Lehre gehen.
Jetzt sind Sie kein Landwirt mehr, Sie haben es gelassen.
Genau.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den er gerade gesagt hat. Ich bin als Landwirt, wenn ich in konventionellen Zusammenhängen produziere, egal ob ich das für einen regionalen Markt tue oder für einen überregionalen Markt, in Preissystemen gefangen, die mich zu einer Art von Tierhaltung zwingen, die Gesellschaft eigentlich längst nicht mehr will. Wenn ich da als Landwirt raus will, habe ich nur eine Möglichkeit. Ich kann mich in einen anderen Marktzusammenhang begeben, der bereit ist, sehr viel höhere Preise zu akzeptieren, die es ermöglichen, dass ich meine Tiere anders halte und anders füttere. Und das macht deutlich, wie wichtig die Rahmenbedingungen sind
Und da hat die Politik, das ist ja eine Frage, über die wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen haben und die Zeit wird dafür auch nicht langen.
Und die
aber
rennt
da
uns
hat
schon
die
davon.
Politik eine große, ja. eine große Rolle.
Herr zu Löwenstein, die Zeit läuft uns tatsächlich massivst davon. Ich danke sehr für Ihre Zeit, dass Sie uns hier Einblick gewährt haben in Ihre Perspektiven. Felix Prinz zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler, Biolandwirt, Ökolobbyist und Vorsitzender des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft für diese letzten 2 Stunden. Vielen Dank. Und Hilal Sezgin, Journalistin, Autorin, Veganerin, die einen Lebenshof betreibt in der Lüneburger Heide, die uns per Internetleitung zugeschaltet war. Frau Sezgin, vielen Dank auch für Ihre Zeit und dass wir Sie okay. da auf Ihrem Hof, also am Ort des Geschehens dort sozusagen auch sprechen konnten. Wir haben es gemerkt, eine sehr kontroverse Debatte, die viele Emotionen auslöst. Sie können gerne noch weiter diskutieren auf unserer Facebook-Seite. Die Frage Fleisch essen, können wir das eigentlich noch ruhigen Gewissens? Unser Gespräch, wie immer, Samstagvormittag und damit noch einen schönen Tag hier bei uns.